Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Was gibt es denn Neues aus dem Universum? Obwohl, muss man über Nobelpreise sprechen,
oder? Genau, es gab Nobelpreise.
Okay. Hast du dich darauf vorbereitet, auf Nobelpreise?
Nein. Also ich habe noch ein bisschen...
Gut, dass wir darüber geredet haben.
Nein, wir können schon reden. Ich habe auch die Seite offen, weil ich natürlich prinzipiell mir das schon anschaue, jedes Jahr, weil es kann ja immer was Interessantes dabei sein. Das Problem ist, da
Moment, es kann immer was Interessantes dabei sein. Das heißt, oft ist auch nichts Interessantes dabei.
Mit interessant meine ich Dinge, wo ich sofort auf den ersten Blick erkenne, ja, okay, das, ja, hier die Forschung, die kenne ich zum Beispiel.
Dinge, die du verstehst.
Wie es damals, wie es damals 2018, glaube ich, war, da haben, ich schaue mal, ob es wirklich 2018 war, aber ich glaube, es war 2018, da haben, nein, das war gar nicht 2018,
ach, hier, neulich,
verdammte KI.
Vor ein paar Jahren, wie es vor ein paar Jahren war.
Ja, verdammte KI hier, ja, die KI-Vorschläge für Google sind so grauenhaft. Jedenfalls, seit ich in der Wissenschaftskommunikation tätig bin und mich öffentlich äußere, habe ich immer, das muss von 2008 rum gewesen sein, habe ich immer gesagt, wenn mich mal gefragt hat, wer kriegt den Physiknobelpreis, habe ich gesagt, ja, den müssen Michel Mayor und Didier Queloz kriegen für die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten. Mhm. Das war immer so meine Standardvorhersage. Und haben viele gesagt, ja, nee, aber Astronomie kommt da nicht so oft vor und Planeten entdecken, meine Güte, was ist das schon? Habe ich gesagt, das ist ein revolutionäres Ding gewesen. Wir haben den ersten Planeten bei einem anderen Stern entdeckt. Da haben wir jahrtausende lang gefragt uns, ob sowas gibt. Und die zwei haben es rausgefunden. Also wenn das kein Nobelpreis ist, weiß ich es auch nicht. Und dann, 2019 war es, haben die beiden den Nobelpreis auch bekommen. Da habe ich mich dann sehr gefreut. Aber seitdem, ja, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich vorhersagen soll. Und wenn jetzt nicht irgendwie die Leute aus der Astronomie einen Nobelpreis kriegen, was zum Glück öfter vorkommt als sonst. Vor ein paar Jahren waren die schwarzen Löcher in den Galaxien nachgewiesen haben. Das war ganz cool. Oder wenn es mal eine Ausnahme ist, wie hier mit den Klimaforschern vor ein paar Jahren, dann kriegen den halt irgendwelche Leute aus der Physik und die kriegen dann für irgendwas mit Quanten oder irgendwas mit Materialphysik, was kein Mensch versteht. Und da steige ich halt dann aus. Ja, also.
Wie, du verstehst das mit den Quanten nicht? Das also.
Naja, ich weiß, was Quanten sind.
Ja, genau,
da hört es
bei mir auch auf.
Und habe ein rudimentäres Verständnis für Quantenmechanik, weil ich das natürlich im Studium mal gehört habe. Aber tatsächlich habe ich für mein Astronomiestudium, das ist zwar in den ersten 4, 5 Semestern quasi identisch mit dem Physikstudium, aber nicht komplett identisch mit dem Physikstudium. In meinem Astronomiestudium damals war Quantenmechanik nicht Pflicht. Also ich musste das nicht machen. Die T3 ist es, glaube ich, heute, also theoretische Physik 3, bei uns war es theoretische Physik 2. Aber ich musste nur pflichtmäßig die Mechanik, also die klassische Mechanik lernen.
Aber ja gut, Quantenmechanik, aber was brauchst du denn die Quantenmechanik als Himmelsmechaniker? Na,
die
sind doch viel zu groß, die Dinger.
Ja, weiß man ja nicht, ob er Himmelsmechaniker wird.
Ach so, ja,
wenn man das macht. Also
man studiert ja nicht Himmelsmechanik.
Genau. Nee, das nicht. Also prinzipiell, aber ich finde es absolut gut, dass man Quantenmechanik lernt, selbstverständlich. Aber ich finde es zum Beispiel jetzt absurd, so wie es aktuell in Österreich, ich rede jetzt von Österreich, ist.
Ich finde es auch absurd, wie es aktuell in Österreich ist.
Ja, also, das ist ehrlich, ja. Das ist immer so. Das ist definitiv richtig, aber ich rede jetzt spezifisch vom Studium und ich weiß das deswegen, weil meine Frau ja immer noch neben all ihrer anderen Arbeit das Astronomiestudium so nebenbei irgendwie probiert zu absolvieren. Mhm. Und mittlerweile muss man tatsächlich Quantenmechanik sogar für den Astronomie-Bachelor Pflicht machen und das halte ich für lächerlich. Also wenn man sich später spezialisieren will auf irgendwas, wo Quanten wichtig sind in der Astronomie, dann soll man das machen. Man kann sagen, okay, für den Master in Astronomie soll man halt Quantenmechanik machen, finde ich auch übertrieben. Man soll natürlich irgendwo in irgendeiner Vorlesung mal so ein bisschen die Grundlagen mitbekommen, aber ja, dass man so die komplette Hardcore-Quantenmechanik, wie es im Physikstudium vorkommt, dass man die auch für einen Astronomie-Bachelor machen muss, halte ich für lächerlich. Aber
das meine Frau hat es gemacht. Ich denke auch mal, das ist ja auch so unintuitiv alles, dass ich mal vermuten würde, dass du das meiste davon sowieso irgendwann sehr, sehr schnell wieder vergessen hast, wenn du den Studium durch hast, oder?
Das Ding ist, also die Quantenmechanik, das ist ja nicht das, wo man jetzt so als Laie dran denkt.
Ja, das ist im Grunde eine Formelsammlung.
Dass die dann machst, irgendwie hier über Schrödingers Katze redest oder irgendwie mit Lasern rumschießt oder sowas, sondern es ist im Wesentlichen Mathematik. Es ist eine spezielle Art der Mathematik. Du tust mit irgendwelchen Hilbert-Räumen und Funktionen und weiß Gott was rum. Und es ist eigentlich eins im Semester lang nur Mathematik, halt eine spezielle Art von Mathematik. Und ja, meine Frau hat es gemacht, meine Frau hat es geschafft. Ich bin immer noch beeindruckt davon, dass sie das gemacht hat. Aber ja, drum, wenn immer was mit Quanten bei der Nobelpreisverleihung stattfindet, dann ja, schaue ich es mir halt an und denke mir, ach ja, Quanten.
Donnerwetter. Und
ja, und dieses Jahr waren Quanten wieder dran. Also der Physik-Nobelpreis, der ist verliehen worden an John Clark, Michel Devoré oder Michael Devoret, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, und John Martinez. Und die haben, ja, was haben die?
Das, Eisen, da fängt die schon haben mal Eisenschaum an. Erfunden.
Nein, das war Chemie. Das, ach, war
das
Chemie.
War Chemie. Ah, okay.
Ich zitiere hier das Nobelpreiskomitee: For the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit. Also, wenn ich dem folge, was so die Medien drüber schreiben, dann haben sie den quantenmechanischen Tunneleffekt auf makroskopische Systeme angewandt und irgendwelche Bauteile entwickelt, elektronische, mit denen wir heute Dinge bauen.
Sie haben einen makroskopischen Effekt auf makroskopische Systeme angewandt.
Nein, nein, der Tunneleffekt, das ist ja etwas, was man auch in der Populärwissenschaft oder Populärkultur kennt. Das ist eben dieses Phänomen, dass quantenmechanische Teilchen, weil sie eben eigentlich keine Teilchen sind, sondern ja irgendwas sind, von dem wir nicht wissen, was es ist, aber
Zustände.
Halt nicht halt
eindeutig. Wenn der eine Zustände kriegt der andere halt auch Zustände. Das ist wie bei Menschen.
Das, was du jetzt gerade hier verballhornst, ist die quantenmechanische Verschränkung. Das ist was anderes. Aber es geht hier um die Nicht-Lokalisierbarkeit von Teilchen. Also das Teilchen ist halt nicht fix da, sondern es ist halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwo überall sonst.
Angucke, ne?
Ja, und deswegen kann es halt, das ist das falsche Bild, das man verwendet, um es zu erklären. Du hast ein Teilchen, du hast eine Mauer, und normalerweise sagen wir, wenn das Teilchen auf der einen Seite ist, ist es auf der einen Seite, wenn es auf der anderen ist, ist es auf der anderen Seite, aber es ist halt, ja, es ist klar, wo es ist, und wenn es auf der einen Seite ist, dann kann es nicht durch die Mauer auf die andere gehen. Mhm. Aber in der Quantenmechanik kann halt ein Teilchen eine Mauer durchtunneln, weil es halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch drüben ist, vereinfacht gesagt. Also in echt geht es um Potenzialbarrieren und Energien, und wenn ein Teilchen eine Potenzialbarriere überwinden will, dann muss es ausreichend viel Energie haben. Und mit der Quantenmechanik können eben Teilchen auch Potenzialbarrieren überwinden, wenn ihre Energie geringer ist. Und das ist durchaus nicht unwichtig. Also das ist der Grund, warum Sterne leuchten. Ohne diesen Tunneleffekt gäbe es zu wenig Kernfusionen im Inneren eines Sterns. Also die Sonne leuchtet unter anderem deswegen, weil da der quantenmechanische Tunneleffekt existiert. Und auch in der Elektronik, das ist das Zeug, was dann am Ende dann auch jetzt hier beim Nobelpreis berücksichtigt wird, aber ganz vielen elektronischen Bauteilen wird das verwendet. Frag mich nicht wie, wenn ich was noch weniger kann als Quantenmechanik, dann irgendwie elektronisch und Bauteile und das ganze Zeug. Aber ich weiß, USB-Sticks zum Beispiel, ja, da sind Bauteile drin, die auf dem Tunneleffekt beruhen. Also auch da taucht es auf.
Ach Gott, aber jetzt eher so im Sinne von, hey, es funktioniert, wir bauen das da mal ein. Oder wir bauen es so, weil wir wissen, wie es funktioniert.
Ist da ein Unterschied zwischen den beiden Sachen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
Naja, man kann ja sagen, ich habe hier einen Tunneleffekt und ich baue jetzt ein Bauteil, das auf diesem Tunneleffekt basiert. Mhm. Oder hat irgendein Ingenieur irgendein Bauteil gebaut, das auf die, versehentlich sozusagen...
Nein. Das hat schon, man hat ja schon gewusst, okay. Weil, aber wie gesagt, mein sehr, sehr rudimentäres Wissen über Elektronik ist ja so, du hast halt irgendwelche ja so Halbleiterströme, die halt irgendwo hingeleitet werden müssen, und mal gehen sie durch, mal gehen sie nicht durch und so weiter. Und ein so ein Bauteil ist eine Diode, und schon 1957 hat, wie ist der, Leo Esaki, Japaner, der hat auch einen Nobelpreis bekommen, der hat eine Tunneldiode gebaut. Ein, ich zitiere die Wikipedia, Hochfrequenz-Halbleiterbauelement, das in bestimmten Spannungsbereichen einen negativ-differenziellen Widerstand darstellt. Ja, das hält die Wikipedia für einen guten Einleitungssatz, aber... Ja, also das ist halt auch wieder etwas, wo halt dann irgendwelche Übergänge, Elektronenübergänge halt dann nur funktionieren, weil da halt der Tunneleffekt existiert und deswegen da durchgehen können durch irgendwas. Kenne mich nicht aus. Also das ist die Art von Nobelpreis, wo, wenn mich Medien fragen können, würde ich interviewen. Sage ich, ja, könnt schon, aber ihr habt nichts davon, fragt es lieber wen anderen, der sich auskennt.
Obwohl, hat doch funktioniert. Also wir reden jetzt schon seit einigen Minuten über genau dieses Thema. Und jetzt mal, also so die normalen Medien, da hört ja eh keiner zu, der hinterher sagen könnte, da hat der Freistädter aber Mist erzählt.
Ja schon, aber man hat ja auch an sich selbst Ansprüche.
Ach so, ja, nee, das ist mir fremd.
Ja, also das war der diesjährige Physik-Nobelpreis, gibt was mit Quanten.
Tja,
So, schon, es wird, während wir aufnehmen, der Literaturnobelpreis verliehen.
Ach, das ist doch auch nochmal interessant.
Also, ich glaube, wir müssen noch lange aufnehmen. Ich glaube, die Literaturnobelpreise sind immer ein bisschen später. Die Wissenschaft werden immer so vormittags. Und die Literaten, was die schlafen länger und so weiter, da dauert es länger. Nee,
was sagst du denn da voraus?
Oh, ja, keine Ahnung. Da kann ich noch weniger was sagen, weil ich weiß zwar Bescheid über Bücher, ich lese gern viel, aber das, was das Literatur-Nobelpreiskomitee da oft probiert, das sind ja oft Dinge, da haben wir oft nicht mal die
Experten, die Experten.
Was wäre es das noch? Ja, also natürlich, ich kenne so halt auch die ewigen Nominierten, wo ich auch sage, ja, die könnten es mal kriegen. Also jetzt hier Haruki Murakami oder Murakami Haruki,
ich weiß ganz wie, mal,
wie rum man die ausspricht.
Also das ist egal, das ist tatsächlich, also ich habe mal gelesen, dass es egal sei.
Habe ich alles gelesen von dem oder fast alles. Hervorragend, der kann den von mir aus gerne kriegen. Bin ich voll dafür. Ich fände es auch gut, wenn Margaret Atwood, die hat ja auch, sie kommt zwar eher so aus dem Science-Fiction-Genre, aber eigentlich ist es halt nur, ist es durchaus auch etwas, was Literatur-Nobelpreis verdient, weil sie halt wirklich sehr, sehr wichtige Themen verhandelt und schon zu einer Zeit verhandelt hat, wo sie noch gar nicht so wichtig waren. Also das, was sie zum Beispiel jetzt irgendwie durch die Netflix, ist das Netflix, ja, irgendwelche Streaming-Plattform-Verfilmung, die da, na was mit der Markt, was war da nochmal?
Ja, mit der Markt.
Ich bringe gerade die englischen Titel
durcheinander. Ich auch.
Und Report der Markt. Handmaid's Tale ist es auf Tale, Englisch. Genau. Das ist ja ein Buch, das hat Margaret Atwood schon 85 veröffentlicht. Und wenn man sich anschaut, was da erzählt wird, das ist,
naja. Ja, das sieht ein bisschen aus wie so eine Bauanleitung, ne?
Genau, also das ist durchaus etwas, was auch die anderen Brüchen, weiß nicht, ich habe nicht alles gelesen von dir, soweit bin ich noch nicht. Ich habe immer wieder mal was gelesen, aber die hat ja wirklich hervorragende Sachen geschrieben, die alle sich mit Themen beschäftigen, die jetzt relevant sind. Und für sie waren sie aber damals schon relevant. Also wenn man der den Literaturnobelpreis gibt, kann man eigentlich auch nichts dagegen sagen. Also wüsste jetzt nicht, wer da was dagegen haben sollte. Also
was ich ja immer nicht verstehe, also so bei Physik, Chemie und so, also Naturwissenschaftsnobelpreise kriege ich nachvollzogen. Ich schaffe es sogar, die Begründung für den Friedensnobelpreis nachzuvollziehen, obwohl das schon eine etwas größere kognitive Anstrengung bei mir bedeutet oft. Aber Literaturnobelpreis, das ist so.
Naja,
ist das der Durchschnitt des Geschmacks aller an der Jury Beteiligten oder wie? Also ich verstehe immer gar nicht.
Kann ich dir auch nicht sagen, aber ich glaube, da sind wir beide zu wenig literaturwissenschaftlich gebildet, um das sagen zu können. Aber ich glaube, das ist einerseits der Nobelpreis, der halt am subjektivsten ist. Ich meine, es sind alle auf einer oder andere Art subjektiv, aber halt, wenn es um Wissenschaft geht, immer kann man noch ein bisschen objektiver beurteilen, ob das jetzt was ist, was wichtig ist oder nicht. Aber Literatur ist halt Kunst und Geschmackssache und da kann man sich sagen, das ist gut und das ist schlecht, das gibt's nicht. Also das ist der subjektivste von allen und ist vielleicht auch der symbolischste von allen, weil man kann halt da noch viel mehr als in den naturwissenschaftlichen oder ja mit dem Frieden auch so quasi sagen, okay, wir wollen jetzt dieses Thema nochmal besprochen wird, dass dieses Thema nochmal wichtig wird. Das kann man eben mit Literatur und Frieden viel deutlicher machen als mit den Wissenschaftspreisen.
Was ich an der Literaturkritik aber auch immer wieder faszinierend finde, ist, ja, das ist extrem subjektiv, aber es stimmt extrem oft mit dem Empfinden, subjektiv, mit dem Empfinden zumindest der Leute überein, mit denen ich so tagtäglich zu tun habe. Also es ist jetzt sehr, sehr selten nur so, dass ich irgendwo eine Literaturkritik lese, dann in das Buch reinlese und denke, ja, da, das stimmt aber nicht, was, keine Ahnung, Marcel Reich-Ranitzky da erzählt hat oder sowas. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann denke, ja, genau so wie es ist Mist, ich kaufe was anderes. Also das finde ich schon irgendwie faszinierend, wie treffend ja diese subjektive Perspektive dann auch wieder ist.
Also das ja, ist schwer zu sagen.
Anscheinend ist da irgendwo ein objektiver Kern drin, den ich nicht verstehe.
Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt, wie gesagt, verfolgt das ja auch immer. Also meistens, wie gesagt, Literatur interessiert mich jetzt nicht so sehr. Der Nobelpreis finde ich auch mal ein bisschen komisch, dass der da mit den Wissenschaften zusammenhängt. Aber Nobel hat sich das halt so ausgedacht. Also ist halt so. Aber ich schaue es dann halt immer an, weil es halt dann noch ist. Aber ganz, ich denke, wenn ich mir so die Liste anschaue, der Leute, die ihn bekommen haben, so in den letzten Jahren, denke ich mir auch, okay, das sind jetzt vielleicht irgendwie, wenn abgesehen davon, dass man das nicht.
Ich habe nichts von
letztes Jahr,
weißt du, kein Literaturnobelpreisträger, glaube ich, je gelesen, außer vielleicht Günter Grass irgendwann mal. Nee. Ich meinte jetzt eher so allgemein die Literaturkritik,
so, also
dass ich so eine Zeitung lese oder sowas.
Weil so die letzten Jahre, ich meine, das ist dann, sagen wir vielleicht, das ist, ich bin ein Banause und so weiter, aber hier, letztes Jahr war hier Han Kang, Südkorea, Norwegen, Jon Fosse, Jahr davor, Annie Ernaux, Jahr davor.
Annie Ernaux kennt man wenigstens. Also kannte ich wenigstens vorher schon.
Dann kam hier Abdulrazak Gurnah, 21, Luise Glück 20, Peter Handke 2019, okay, ja, den kannte man, der ist auch entsprechend umstritten, da haben wir auch viel diskutiert drüber.
Ich habe total viel von Handke gelesen, als ich jung war. Ne?
Ja, ich habe ein bisschen Ding unangenehm gelesen von ihm. Ja. Bob Dylan 2016, da haben wir auch drüber diskutiert, stimmt. Aber wenn ich dann jetzt weiter zurück scrolle, nee, kenne ich. Doris Lessing kannte ich noch, 2007. Jelinek, noch eine Österreicherin, sowas kriegt man in Österreich noch nicht mit. Jelinek hatte ich auch gelesen, 2004. Was haben wir da noch? Jetzt mehr 19. Günter Grass, 99, klar, habe ich auch was gelesen. Wo? Da muss ich schon weit zurück scrollen. Jetzt sind wir schon in den 89ern. Aber das sind alles Leute, die kenne ich selbst jetzt irgendwie. Elias Canetti,
ja.
81. Aber das ist dann Heinrich
Böll. Ja, also sagen wir mal 72. So, als Elias Canetti den Nobelpreis gekriegt hat, habe ich Canetti noch nicht lesen können. Also lesen schon, aber wären halt aneinandergereihte Worte gewesen im
Wesentlichen. Aber wie gesagt, da muss man sehr, sehr weit zurückgehen, bis man zu den Klassikern kommt. Hier sind die 60er, schon Paul Sartre, John Steinbeck, dann Boris Pasternak, Albert Camus, Ernest Hemingway und so weiter. Also das sind dann halt schon, das ist dann schon so historisch, die hat man schon mal gehört, aber so
alte letzten Jahre. Wäre interessant, ob die, ich sag mal, LiteraturnobelpreisträgerInnen der letzten 10 Jahre dann in 40, 50 Jahren ähnlich berühmt, bekannt, berüchtigt, was auch immer sind, wie die der letzten. Oder wie die von vor 50 Jahren. Das finde ich
Frage, ja.
Wir werden es nicht mitkriegen. Ich jedenfalls nicht, so alt werde ich nicht.
Ja, aber wie gesagt, ich habe da geschaut, der Literaturnobelpreis braucht noch ein bisschen, der kommt erst in knapp 2 Stunden. Also so lange werden wir vermutlich nicht mehr aufnehmen. Müssen wir auf die nächste Folge warten.
Nee, so viel habe ich nicht zu erzählen. Ich habe irgendwie, mein Themenbouquet ist heute ein bisschen kleiner und auch so, es kommt mir jetzt so banal vor, wo wir jetzt über Nobelpreise und Literatur und so gesprochen haben. Nichtsdestotrotz hat die Wissenschaft sich gefragt, woher es denn kommt, warum wir uns manchmal deutlich erinnern und manchmal nicht. Sie haben sich angeguckt, Strategien zur Stärkung nützlicher Erinnerung oder zur Schwächung schädlicher Erinnerung. Und wussten nicht so genau, woher das kommt, beziehungsweise ob und wie herausragende Ereignisse, also besondere Ereignisse, an die wir uns dann besonders erinnern, wie die sich auf Ereignisse bzw. die Erinnerung an Ereignisse, Auswirkungen, die davor und danach stattgefunden haben. Es gibt aus der Psychologie, das ist so Erstsemesterwissen, gibt es den sogenannten Primary Recency Effekt. Das heißt, wenn du eine Reihe von Informationen präsentiert bekommst, erinnerst du dich immer am besten an die erste und an die letzte, beziehungsweise die erste oder die letzte Information, die du da präsentiert bekommen hast, weil das beides besondere Informationen sind. Denn die eine ist die erste. Ja, oh, das ist die erste Information, die ich überhaupt bekommen habe. Und die letzte ist halt, das ist jetzt die letzte Information, die ich bekommen habe. Das heißt, die stechen beide schon, ich sag mal, strukturell heraus. Was sie dann gemacht haben ist, sie haben sich ProbandInnen gesucht, wie immer, wenn man Menschenversuche macht, haben denen Bilder gezeigt und da unterschiedliche Belohnungen für angeboten. Ne? Guck dir dieses Bild an, dafür bekommst du ein Gummibärchen. Für dieses Bild bekommst du $1 oder sowas, was man da halt so macht. Dann durften die ein bisschen nach Hause gehen und pennen und mussten dann am nächsten Tag einen Gedächtnistest machen. Und dabei haben sie gesehen, dass je markanter, je emotionaler das große Ereignis war, also je mehr Kohle oder je mehr Belohnung du im Zusammenhang mit diesem Bild bekommen hast, desto besser haben die ProbandInnen sich auch an die Ereignisse, also die Bilder, danach erinnert.
Gut, das überrascht mich jetzt nicht, weil eine große Belohnung ist ja auch etwas, was beeindruckend ist. Also wenn du mir sagst, guck dir das an, dann kriegst du 1 Million, dann das erinnere ich mich, ja.
Aber du erinnerst, warum erinnerst du dich an das, was danach passiert ist, auch noch gut, aber nicht an das, was davor passiert ist? Ist schon mal ganz interessant. Also so intuitiv würde ich sagen, naja, weil der Absturz groß ist. Also du hast halt ein großes Ereignis, danach kommt ein banales Ereignis und wahrscheinlich denkst du dir dann auch, oh, das ist jetzt aber unterwältigend. Und die Unterwältigung ist ja im Grunde schon wieder eine Überwältigung, wenn man so will. So, also je größer das Ereignis, desto wahrscheinlicher war es, dass du dich an kleinere Ereignisse erinnerst, die danach passiert sind, aber nicht an kleinere Ereignisse, die davor passiert sind. Die wiederum sind in einem Gedächtnis geblieben, wenn sie Parallelen zum großen Ereignis aufgewiesen haben. Zum Beispiel, wenn das Bild die gleiche Farbe hatte.
Okay.
Auch schräg, oder?
Ja.
So. Wenn der vorhergegangene oder das darauf folgende Ereignis selbst besonders groß war, also eine besondere emotionale Bedeutung hatte, dann war der Effekt dieser Gedächtnisverbesserung, also der besseren Erinnerung, den das besonders große Ereignis hatte, nicht mehr so groß. So, daraus schließen sie, dass das Gehirn schwachen Erinnerungen, die verloren gehen würden, Vorrang einräumt.
Mhm.
Ja, weil das Gehirn entscheidet, schreiben Sie, was wichtig ist, und emotionale Ereignisse können in die Vergangenheit zurückwirken, um schwache Erinnerungen zu stabilisieren. Und das wiederum, sagen Sie, könnte in der Schule nicht nützlich werden. Ja, denn, ich zitiere einen der Forscher, die Kombination von emotional ansprechendem Material mit fragilen Konzepten könnte die Merkfähigkeit verbessern. Und jetzt erinnern wir Kinder uns alle mal daran, wie der Geschichtsunterricht in der Schule gelaufen ist und warum wir praktisch nichts mehr wissen, außer 333 Issos-Keilerei. Aber nicht wissen, was in Issos genau passiert ist, wer sich da mit wem worum geprügelt hat und welche Auswirkungen das auf unsere heutige Welt hatte. Besonders schön fand ich, Achtung, zu emotional aufgeladen dürfen markante Momente auch nicht sein. Ich zitiere jetzt einfach aus dem Artikel. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Phänomen des Gedächtnisschwunds, über den Taylor Swift-Fans nach Konzerten der Eras-Tour berichten.
Ja, okay, ja, warum nicht? Ich meine.
Schön. Ein wissenschaftlich in großem Stil erforschtes Phänomen ist das zwar nicht, aber Fachleute bestätigen, dass sich Menschen bei hochemotionalen, reizüberflutenden Ereignissen mitunter nicht an Details oder einzelne Momente erinnern können, etwa an das Essen oder die Deko bei der eigenen Hochzeit. Und das wiederum sind tatsächlich die Sachen, an die du dich besonders gut erinnerst, wenn das Ereignis ein emotional bedeutsames Ereignis war. Also wenn du vom Auto angefahren worden wurdest, erinnerst du dich seltsamerweise auch, vielleicht ist es auch zu emotional bedeutend, kann es jetzt auch sein, aber also wenn du im übertragenen Sinne vom Auto angefahren wurdest, erinnerst du dich seltsamerweise halt auch daran, wie viele Leute drumherum gestanden haben, welche Farbe das Motorrad hatte, das am Straßenrand geparkt wurde und sowas alles. Und das sind Erinnerungen, die du normalerweise nicht hast, wenn das Ereignis, an das du dich erinnern sollst oder an das du dich erinnerst, emotional wenig Bedeutung hatte. Dann weißt du halt nicht, wie viele Leute standen da auf der Straße rum.
Ja, ich habe die Hochzeit gerade gesagt hast, das fand ich das bessere Beispiel als die Taylor Swift Tour, weil man war noch nie bei Taylor Swift. Aber das kann ich tatsächlich irgendwie aus sekundärer Erfahrung bestätigen, weil meine Frau sagt heute noch, sie kann sich nicht wirklich erinnern an den Hochzeitsantrag, den ich ihr gemacht hat, Heiratsantrag. Also die sagt, sie weiß natürlich, dass es stattgefunden hat und so, aber dann letztes Mal drüber gesprochen und sie meint, was, das habe ich doch nicht gemacht. Ich so, doch, total, das hast du gemacht. Aber nee, du erinnert sie sich nicht mehr. Das ist
eine interessante Frage. Ich muss meine Frau mal fragen. Also weil ich habe erst ihren Heiratsantrag gemacht, den hat sie abgelehnt, dann hat sie mir einen Heiratsantrag gemacht und ich weiß noch genau, warum sie den gemacht hat und ungefähr in welcher Situation das war. Wäre mal interessant, ob sie sich dran erinnert. Ich erinnere mich an unsere Hochzeit sehr gut.
Ja, an die auch, ja. Da erinnere mich. So an eure nicht, aber meine
erinnert sich. Was ein Hinweis darauf ist, dass es ein emotional bedeutsames Ereignis war, aber nicht überbedeutsam.
Ja.
Mitten in der ersten Covid-Welle in Kreuzberg vorm Standesamt Champagner trinkend.
Ja, das ist doch, klingt doch immer, ich habe bei uns war es nicht Covid, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an alles. Mal gucken, wie es in Zukunft sein wird.
Kommt jetzt eine Meldung über Demenz?
Ah, schade. Heute fast ausschließlich Weltraummeldungen.
Oh, cool. Neues aus dem Weltall.
Ja, ein Komet. Wir dürften mit Glück einen Kometen wieder zu sehen kriegen. Vielleicht mit freiem Auge sogar zu sehen kriegen. Ist immer schwer vorherzusagen bei Kometen. Und die entsprechenden...
Warum ist das schwer vorherzusagen? Wegen Bewölkung oder wegen irgendwelcher astronomischen Konstellationen?
Das sowieso. Also mit Bewölkung ist immer... Nein, es geht darum, dass... Der Grund, warum wir Kometen sehen können, ist ja, dass diese Himmelskörper Eis enthalten, das in Sonnennähe warm wird, gasförmig wird, ins All kommt, Staub vom Kometen mit sich reißt und der Komet eine Staubhülle um sich bildet. Mhm. Und die ist groß genug, dass sie ausreichend viel Licht reflektieren kann, dass man den Kometen sieht, weil der Komet selbst, das ist ja nur ein Felsbrocken, ein paar Kilometer groß, das kann man ja nicht sehen, egal wie nah, also gut, wenn der fünf Meter bei der Erde vorbeifliegt, dann sieht man ihn schon. Aber ansonsten, selbst dieser Asteroid Apophis, der 229, glaube ich, in 30.000 Kilometer Entfernung an der Erde vorbeifliegt, was so nah ist wie selten was, selbst der ist ja trotzdem, sind 300 Meter in 30.000 Kilometer, selbst den sieht man mit freiem Auge, ist einer der wenigen oder fast der einzige Fall, wo mal ein Asteroid mit freiem Auge sichtbar ist. Das war noch nie der Fall. Aber selbst das ist nur ein kleiner Lichtpunkt. Also ein Komet ist eigentlich unsichtbar und nur deswegen sichtbar, weil er den Staub entwickelt, und umso besser sichtbar, je mehr Staub er entwickelt. Und dann kommt er noch auf die Geografie an, Konstellation an, wie die da zueinander stehen, Sonne, Komet und Erde. Und wir können zwar vorhersagen, wann ein Komet gut stehen würde, dass er halt richtig gerade zur richtigen Zeit, Morgenhimmel, Abendhimmel, ausreichend viel Licht von der Sonne reflektiert und so weiter, das kann man vorhersagen, aber wir können nicht exakt vorhersagen, wie groß die Staubhülle sein wird, die der Komet entwickelt. Das muss man abwarten. Mhm. Man kann natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, aus diversen Indizien Ableitungen machen und Vorhersagen machen, weil man kann den ja vorher schon im Teleskop beobachten. Da sieht man schon, okay, fängt der schon früh an, so eine Staubhülle zu entwickeln, fängt der erst spät an und so weiter. Also ein bisschen was kann man vermuten, aber im Wesentlichen muss man drauf warten. Das heißt, deswegen kann man immer sehr schwer vorhersagen, wenn es heißt, ja, da kommt ein neuer Komet. Mhm. Ja, kann sein, dass das Megaspektakel wird. Kann auch sein, dass gar nichts wird. Aber
gehen wir davon aus, dass es ein Megaspektakel wird. Wer kommt denn da?
Da kommt der Komet C2025A6. Oder Lemon.
Ah, okay, das ist besser, das finde ich schöner. Ja,
naja, Kometen kriegen halt alle ihre diese klassische numerische Bezeichnung, die halt auf den Beobachtungszeitpunkt hinweist. Und dann werden sie üblicherweise nach den Personen benannt, die das Ding entdeckt haben. Ah. Beziehungsweise mittlerweile sind es dann oft Institutionen. Also Lemon, das ist der Name von einer Sternwarte, Mount Lemmon Observatorium in den USA. Und dort ist er entdeckt worden, weil das oft auch irgendwie teilweise ja automatisierte Programme sind. Also da gibt es oft keine Menschen mehr, die da den entdeckt haben. Also das ist ein Komet Lemon und den kann man auch jetzt schon sehen, wenn man weiß, wie man es macht und mit Teleskopen und Astrofotografie und so weiter alles. Also der ist schon jetzt heller, als er ursprünglich prognostiziert war. Also man hat am Anfang eben so Prognosen gemacht, okay, wie man entdeckt hat. Das war wann muss das gewesen sein? Letztes Jahr, glaube ich. Dieses Jahr im Januar, also Anfang dieses Jahres hat man ihn entdeckt und dann im August hat man schon gesehen, okay, der ist schon deutlich heller, als wir nicht dachten, dass das Ding wird. Mhm. Also prognostiziert man jetzt neu, der wird auch weiterhin heller sein. Und jetzt kommt er am 21. Oktober, also so jetzt in nächster Zeit, kommt er zur größten Annäherung an die Erde. Mhm. Und dann am 8. November wird er seinen sonnennächsten Punkt erreichen, der Komet, und dann verzieht er sich wieder zurück nach Hause. Und wenn dann
der sonnennächste Punkt ist notwendigerweise dann auch der Punkt, an dem man ihn, wenn man ihn sieht, auch wirklich sieht.
Also, ja und nein, das kommt aber dran. Das ist, was ich gemeint habe, es kommt auf die Geometrie drauf an, wie die stehen, weil sonnennächster Punkt ist gar nicht mal so gut oft zu beobachten, weil dann ist er halt in der Nähe der Sonne.
Und das ist ein bisschen hell, ja.
Ja, oder halt dann dunkel, also der ist dann mit der Sonne am Himmel oder mit der Sonne unterm Himmel. Und das ist halt schwierig, aber so erdnächster Punkt ist natürlich immer ein guter Zeitpunkt, weil Nähe der Erde ist gut. Mhm. Und das ist halt jetzt so Ende Oktober. Und wenn da die Bedingungen gut sind, dann kann man ihn wirklich sehen. Allerdings halt ja mit freiem Auge sehen, Idealbedingungen, braucht man absolut dunkler Himmel. Also bei dir nicht, bei mir nicht. Mhm. Für die Leute, die irgendwo im Hochgebirge wohnen oder sonst was. Ja, vielleicht.
Die Ecke ist ja der Sternenpark Havelland.
Ja,
da könnten wir hinfahren. Wollte ich immer mal machen, seit Jahren schon.
Gucken, Vollmond haben wir auch. Also, okay. Wir hatten gerade Vollmond, es kommt dann wieder ein Vollmond. Also,
dann Fernsehen.
Wer Ahnung von Kometen hat, weiß eh, was zu tun ist. Und die anderen, ja, ich gehe davon aus, wenn der wirklich jetzt freiäugig sichtbar sein wird, dann reden eh die Medien drüber, dann kriegt man das schon mit. Aber ja, mal schauen, vielleicht zeigt sich ja noch was.
Wann genau war das jetzt?
Im Wesentlichen.
Genau jetzt.
Also ab nächster Woche.
Das letzte Datum, das ich im Kopf hatte, war 8. November. Und da dachte
Nee, 21. November ist der erdnächste Punkt. Und so jetzt gerade ist so der Vollmond vorbei, der aktuelle. Das heißt so in den letzten 2. Oktoberhälfte, sagen wir so. Mhm.
Und was ergreift einen, wenn man ins Universum blickt?
kommt drauf an. Furcht,
Ehrfurcht, Angst. Awe, Schock and Awe. ich habe im Atlantic, also The Atlantic, diese Zeitschrift, einen voll schönen Artikel gefunden über Ehrfurcht. Der heißt Awe is Essential, also Ehrfurcht ist wesentlich. Und was sie da gemacht haben, ist, die haben alles Mögliche mal zusammengetragen, was es so an Forschung über Ehrfurcht gibt. Es gibt nicht viel, es ist halt im Wesentlichen psychologische Forschung. Es gibt nicht viel, aber es gibt ein bisschen was. Und ich fand die Ergebnisse davon total interessant. Darum wollte ich mal ein bisschen referieren, was sie schreiben. Die schreiben nämlich, dass ein Gefühl der Ehrfurcht positive Auswirkungen auf den Einzelnen haben kann. Einschließlich Beruhigung unseres Nervensystems, der Verringerung von Angst und Stress, Senkung der Entzündungsmarker im Körper, weil nämlich Ehrfurcht uns ein, und darum bin ich beim Universum, uns ein größeres Gefühl von Sinn und von Bedeutung geben würde. Es würde unsere Wertschätzung von Schönheit fördern. Wertschätzen Sie jetzt diese Schönheit hier. Verbessert unsere Stimmung, unser Wohlbefinden, macht uns neugieriger, macht uns weniger egoistisch, macht uns weniger, also wir zweifeln weniger an uns selbst. Und schön finde ich auch, dass unser Gefühl der Zufriedenheit erhöht und uns vom Materialismus ein wenig wegführt, weil Ehrfurcht nämlich eine prosoziale Emotion ist. Also Großzügigkeit, Altruismus, Selbstlosigkeit, Empathie, Mitgefühl, hängt alles mit Ehrfurcht zusammen, weil nämlich wir im Moment der Ehrfurcht das Gefühl haben, dass wir Teil von etwas Größeren, von etwas Sinnvollerem sind. Und das kann dann wiederum Verbindung zu anderen Menschen schaffen. Also wenn du staunst, staunen ist ja Ehrfurcht eigentlich. Wenn du also staunst, dann wirst du selbst in dem Moment so klein, dass du bereit bist, die Größe anderer sozusagen anzuerkennen. Du hältst dich halt nicht mehr für was Größeres als die anderen. Und das fand ich total interessant. Ich verlinke diesen Artikel in den Shownotes zum Nachlesen. Ich finde das total interessant, weil es passiert gerade in Deutschland, in Österreich vielleicht auch, es passiert ja gerade in Deutschland, auch bei der politischen Rechten passieren interessante Dinge gerade. Du hast ja, also die politische Rechte, die nicht extreme politische Rechte, nennt sich ja christdemokratisch oder christsozial. Ein Teil dieser Leute bezeichnet sich als konservativ. Wenn du zu, ich sage mal, gemäßigten Konservativen sagst, sie seien konservativ, also zu PolitikerInnen, dann sagen die dir, ich bin nicht konservativ, ich bin christdemokratisch. Und das ist für diese Menschen ein Unterschied. Und also es sind so Bruchstücke, die gerade in meinem Kopf sich zusammensetzen. Also auch wirklich heute Morgen erst zusammen angefangen haben, sich zusammenzusetzen, seit ich diesen Artikel gelesen habe. Es gibt einen, ich sag mal, christlichen Hardliner in Nordrhein-Westfalen. Der Mann heißt Nathanael Leminski. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Nee,
nix.
Ganz, ganz umstrittene Figur ist das, mit ganz, ganz umstrittenen politischen Thesen in der Vergangenheit, die er alle mit seinem Glauben aus dem Katholizismus begründet hat, weswegen er auch häufig als Katoliban bezeichnet worden ist, in Anlehnung an Taliban. Und Nathanael Leminski hat die Tage ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben. Ich glaube, es war in der Zeit, muss ich auch noch verlinken, schreibe ich mir gleich mal auf, wo er wirklich ganz eindeutig gesagt hat, so wie, ich sag mal, der radikale Teil der Unionsparteien sich geriert, so sind wir Christdemokraten nicht, und führt das halt aus. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ich hatte auch schon mal mit, wie hieß er denn? Ist auch schon wieder viel zu viele Jahre her, als dass ich mich sinnvoll erinnern könnte. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn habe ich häufig schon Interviews mit Christdemokraten gemacht. Und diejenigen, die besonders darauf beharrt haben, christdemokratisch zu sein, haben immer auch ein höheres Maß an Empathie mit sich gebracht, ein höheres Maß an Menschenfreundlichkeit mit sich gebracht, ein höheres Maß an Demut gehabt und daraus ihre Politik begründet. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass, also ich wage jetzt mal die These, dass Religiosität, ernst gemeinte Religiosität, also nicht das, was die Amis da machen, mit diesem Evangelikalquatsch da, ernst gemeinte Religiosität, wie eben Christdemokraten das zum Teil machen, dass es tatsächlich dazu führt, dass diese Menschen menschenfreundliche christdemokratische Politik machen können. Und nicht diese konservative, hierarchiebewahrende, statusbewahrende, nach unten tretende Politik. Das fand ich total spannend und das wollte ich einfach nur mal erwähnt haben, dass es ein bisschen Forschung tatsächlich zu diesem Thema gibt. Der Artikel geht auch ein bisschen auf Religion ein. Also es gibt ein bisschen Forschung zu diesem Thema und diese Forschung sagt, wenn du staunst, wenn du Ehrfurcht empfindest, bist du möglicherweise ein besserer Mensch.
Ja, da kommt in diesem Artikel zur Ehrfurcht auch der Begriff Noct Celador oder Noct Celador vor.
Hast du ihn auch gelesen etwa?
Nein, aber ich möchte nur wissen, dass der Begriff dann vorkommt.
Oh, warte mal eben. Muss ich jetzt selber mal, Moment. Wie?
Noct Celador, Noct Celador.
Du warst
zu viele Worte mit
Noct zu schnell geben. Nochmal, Celador,
Kellertür. Ja, genau, ja. Such einfach nach Noct, Noct,
das wird schon reichen. Nee, kommt nicht drin vor.
Was schade ist, denn das ist spezifisch, dass ein Kunstwort, das ein amerikanischer Psychologe geschaffen hat, nämlich für Nocturnus, Celum und Ador, also Nacht, Himmel und Bewunderung, und ist das Phänomen, dass man den Nachthimmel schön findet. Gut, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, dass man sowas macht, aber sondern der hat das wirklich.
Noctis Lucis Celum.
Der hat das, ich hab mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, Sternengeschichten, Folge 604. Und der hat das psychologisch erforscht, wie die Verbindung der Menschen zum Sternenhimmel ist und ob es was Besonderes ist, ob man nämlich psychologischen Auffälligkeiten, ist so viel gesagt, aber ob man irgendwo was Besonderes an der Psyche von Menschen finden, die halt sich beruhigt fühlen, wenn sie zum Nachthimmel schauen und so weiter. Also hat das halt psychologisch untersucht und hat festgestellt, ja, es gibt tatsächlich sowas, so eine Art emotionale Verbindung zum Himmel, genauso wie es ja auch emotionale Verbindungen zu realen Orten auf der Erde gibt, kann es auch so eine Art virtuellen Ort, der Himmel, der Sternenhimmel, kann man sich da auch emotional verbinden. Er hat dann noch ein bisschen mehr geforscht, also hat festgestellt, dass dieser Anblick des Nachthimmels so eine Art, ja, ästhetischer, hypnotischer Anreiz sein kann, der dann zu mehr Versunkenheit, Vertieftheit führt, was für Menschen mit einer eher ja, so durchlässigeren Psyche so eine Art Ankerpunkt sein kann, der sie ein bisschen beruhigt. Hat dann auch noch festgestellt, dass das Stress verringern kann und so weiter. Das hat er das auch mit Kreativität in Verbindung gebracht. Also Menschen, die sehr stark diese Verbindung zum Nachthimmel erleben, die haben auch eine größere Ambiguitätstoleranz. Also die können Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten besser ertragen, sind kreativer als andere und so weiter. Also
passt ja genau dahin, weil in dem Moment, wo du demütig wirst, wirst du natürlich auch ambiguitätstoleranter, weil dir aufgeht oder weil du zumindest spürst, dass es auch noch andere Dinge gibt, die wahr sein können und nicht nur du selbst oder das, was du gerade empfindest, einzig wahr ist. Und jetzt habe ich auch verstanden, wie das Wort heißt, Noct Celador.
Ja. Ja. Ja, ich könnte den Journalist das verlinken, was ich da gemacht
habe. Ja, ich habe schon rausgekramt. Finde ich super.
Ja, aber fand ich auch spannend. Also es ist jetzt vermutlich kein wahnsinnig dramatischer psychologischer Effekt, aber ich fand es interessant, dass es da Forschung dazu gibt.
Zur Psychologie der Betrachtung des Nachthimmels. Es ist sowieso unfassbar interessant. Es ist ja nicht umsonst mal, dass ich das mal studiert habe oder es versucht habe zu studieren. Irgendwann habe ich ja abgebrochen.
So, und was sieht man, wenn man zum Nachthimmel schaut? Unter anderem die Venus.
Nix. Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen.
Nein, der ist immer noch genauso nicht existent, wie er früher war. Aber es gibt neue, alte Informationen von der Venus. Und zwar, wenn du dich erinnerst, haben wir sicherlich im Podcast hier besprochen, wir haben mal über Phosphin in der Venusatmosphäre gesprochen und ob das ein Hinweis ist, dass da in der Atmosphäre irgendwelche Mikroorganismen rumfliegen in der Venus, weil ja die Venus zwar an sich sehr lebensfeindlich ist an der Oberfläche mit irgendwie über 400 Grad und nur CO2-Atmosphäre und so, aber weiter oben in den Wolkenschichten, da gibt's halt Wasser, da kann die Temperatur halbwegs erträglich sein die Möglichkeit, dass Leben existiert.
Nein, das ist, ich kann dir auch erklären, warum das überhaupt nicht sein kann, wegen der Dichte. Also da kann überhaupt kein Leben existieren, weil es unmöglich ist, in der Venusatmosphäre Sitzgelegenheiten zu schaffen.
Ja, aber die Lebewesen, die nicht so faul sind, die auch ab und zu mal sich bewegen können, die brauchen nichts zum Sitzen, die können da existieren. Ja, so ist das. Jedenfalls haben wir das noch nicht nachgewiesen. Dieser Nachweis von Phosphin hat sich als die Fehlinterpretation der Daten dargestellt. Also wir können jetzt nicht ausschließen, dass dieses Phosphin, dieser Biomarker, der hinweist auf die entsprechenden Lebewesen, dass der da ist, aber Daten zeigen es nicht. Jedenfalls hat man sich natürlich weiter mit der Venus beschäftigt, weil die interessant ist. Und das Wichtigste, was man wissen will und muss, wenn man sich die Frage stellt, kann es in der Atmosphäre der Venus Leben geben, ist die Frage, wie viel Wasser gibt es da? Mhm. Also wir brauchen Wasser und wir wissen, okay, Venus hat Wasser in der Atmosphäre, Venus hat aber auch Schwefelsäure in der Atmosphäre. Das eine ist halt eher gut fürs Leben, wenn du in so einer schönen Wolke aus Wassertröpfchen lebst, wenn du eher in einer Wolke aus Schwefelsäuretröpfchen lebst, ja, dann wird es schwieriger. Mhm. Das heißt, wir wollen wissen, wie viel Wasser ist da genau in der Atmosphäre. Sind das eher wässrige Wolken oder eher schwefelsäurige Wolken? Und wir haben das erforscht, zum Beispiel in den 1970er Jahren, weil da Raumsonden der NASA, die Pioneer-Sonden, zur NASA geflogen, zur Venus geflogen sind und haben das dann untersucht.
Wusste ich doch, dass da draußen was ist. Ja.
Und haben da die Venus-Atmosphäre durchsucht. Und jetzt haben sich Leute diese Daten nochmal angeschaut. Die haben tatsächlich, auf Mikrofilm sind die irgendwo bei der NASA rumgelegen, diese Daten, und haben die nochmal untersucht, diese Daten. Also sie haben gemeint, es war gar nicht so einfach, an die Daten ranzukommen. Aber sie haben sie bekommen, sie haben sie jetzt dann irgendwie auch online verfügbar gemacht, also diese Daten aus den
70. Was war daran nicht so einfach? Falsches Datenformat oder war ja von einem Keller hinten in der Ecke?
Irgendwie sowas. Ich glaube jetzt nicht, dass da, war halt anscheinend schwierig, dass die NASA das rausrückt oder dass man die findet oder dass man halt, vor allem wenn man sie mal gefunden hat, irgendwie wieder arbeitsfähige Daten herstellt aus irgendwelchen Mikrofilmaufnahmen. Jedenfalls haben sie diese Daten jetzt von der Massenspektroskopie der Venus-Sonden, die ja damals nicht einfach nur hingeflogen sind und sich das von außen angeschaut haben, die sind in die Atmosphäre reingeflogen. Ja, das heißt, die haben wirklich Daten aus der Atmosphäre. Und die Daten haben sie sich neu angeschaut und mit neuen Methoden angeschaut und festgestellt, naja, die Messergebnisse sind zwar jetzt nicht direkt falsch von damals, aber sie sind auch nicht so richtig, wie wir gedacht haben, dass sie richtig sind, weil die sind natürlich durch die durchgeflogen durch die Atmosphäre und das sind dann auch so Aerosole festgeklebt, wenn man so will, an den Messgeräten und so weiter beim Flug durch die Sonde. Und weil das natürlich immer heißer geworden ist, je näher du an die Venus rangekommen bist, haben sich diese Aerosole, also diese Teilchen, Tröpfchen da in der Luft, die haben sich dann durch die Hitze zersetzt und das hat die Daten verfälscht. Also da direkt an den Messgeräten sind Dinge passiert, chemische Dinge passiert, die das verfälscht haben. Allein durch die Tatsache, dass die Raumsonde da eben durch die Atmosphäre durchgeflogen ist. Wenn sie da nicht durchgeflogen wäre, hätte sie was anderes gemessen. Also sie hat gar nichts gemessen, weil sie nicht durchgeflogen ist. Aber sie hat quasi beim Messen.
Ich verstehe schon, genau. Da ist irgendwas, ist da so schnell oxidiert, dass der neue Stoff versehentlich für vorhanden gehalten wurde.
Genau. Ja. Und jetzt haben sie das alles neu ausgewertet.
Jetzt kriege ich Ärger. Ich glaube, ich kriege jetzt Ärger, weil ich glaube nicht, dass da irgendwas oxidiert ist.
Aber ist klar, keine Ahnung. Oxidieren tut viel in der Chemie, wissen wir nicht. Aber jedenfalls haben sie das neu ausgewertet und festgestellt, naja, ja, da ist Schwefelsäure, aber nicht so viel, wie man gedacht hat früher. Nur 20% ist ungefähr Schwefelsäure in den Wolken. Nochmal 20% sind irgendwelche Eisenverbindungen und 60% sind wirklich Wasser. Also da ist sehr viel mehr Wasser in den Wolken, als wir dachten. Die Mehrheit ist Wasser und das wäre gut, wenn es da Leben gibt. Also wir das ein bisschen besser für Leben geeignet, als wir dachten.
Wenn da Wasser ist, bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass er tatsächlich was oxidieren kann. Das heißt, ich bin vom Haken.
Ja, genau. Ja, und wir fliegen ja wieder mal zur Venus. Also zumindest kann man alles nicht mehr so genau vorhersagen, was die NASA macht und was sie nicht macht, weil ja, je nachdem, was der Präsident gerade sich denkt, was gekürzt werden soll und was nicht.
Eigentlich muss man diesem Trottel nur eine Venus-Mission als Schritt zum Mars verkaufen. Elon Musk muss das allerdings auch glauben und das wird noch viel schwieriger.
Ja, ich habe auch gesagt, man muss es einfach nur irgendwie, mach die alle golden, nennt sie Trumps Mega Spaceship to Venus, ist ja scheißegal, wie die Dinger heißen und ausschauen, ja.
Einfach das kann man alles da umbenennen. Das ist eine sehr schöne Idee.
Ja, aber es ist auf jeden Fall sind mehrere Venus-Missionen geplant für die 2030er Jahren. Und Da Vinci ist eine von der NASA, die 2030 starten soll und die wird dann tatsächlich eben auch, die wird landen, also die wird durch die Atmosphäre durchfliegen, hat einen Orbiter und sie hat einen Lander dabei. Und da werden wir dann, wenn sie es geben sollte, diese Mission deutlich mehr lernen als vorher. Sonst müssen wir auf das warten, was die Europäer machen, weil wir haben auch Venus-Sonden geplant. Wir haben eine, die heißt Envision, die ist von der ESA und die wird auch in den frühen 2030er starten. Allerdings wird das keine Landemission sein, sondern das wird nur eine Orbitermission sein. Aber ist ja auch nicht schlecht, also werden wir auch Neues rausfinden. Also die Russen haben auch noch was geplant, aber gut, das wird
noch
nicht stattfinden.
Noch ein Land zu überfallen haben die geplant.
Ja.
Ich versuche mal die Überleitung mit dem Gucken. Was passiert gerne mal, wenn wir gucken?
Wir sehen was.
Richtig, und zwar optische Täuschungen. Die Wissenschaft, amerikanische Wissenschaftler, was bedeutet, dass da doch noch ein bisschen geforscht wird, haben sich angeguckt, wie das Gehirn optische Täuschungen verarbeitet. Und das ist eine Meldung aus der Kategorie in Mais, aber trotzdem, jeder weiß ja, dass das menschliche Gehirn dem Mäusegehirn sehr, sehr ähnlich ist. Dazu muss man sich nur mal angucken, was auf deutschen Autobahnen los ist. Was sie gemacht haben ist, sie haben in den Hirnzellen der Mäuse mit Optogenetik, also praktisch irgendwie Genmanipulation in den visuellen Verarbeitungsmechanismen des Gehirns.
Ist es das? Ich dachte, Optogenetik ist das, wo du mit Lichtimpulsen so genetische Dinge an- und ausschalten kannst.
Ja, aber ich fand, das klang irgendwie geiler. Okay. So, also sie haben Optogenetik betrieben, die hat dazu geführt, dass bestimmte Nervenzellen in den Hirnzellen, oder bestimmte Hirnzellen in den Mäusen leuchten, wenn sie aktiv werden. So, dann haben sie den Mäusen Bilder gezeigt, und zwar Bilder mit sogenannten Scheinkonturen. Das sind optische Täuschungen, die kennen wir, das sind so Dreiecke, die so komisch zueinander stehen, wo man das Gefühl hat, dass Dreiecke entstehen, aber es entstehen gar keine Dreiecke, und also ne, so Schwarz-Weiß-Kontur optische Täuschungen sind das. Die haben sie denen gezeigt, und das funktioniert auch bei Mäusen. Also Mäuse scheinen solche optischen Täuschungen genauso wahrzunehmen, zumindest auf einer biologischen Ebene genauso wahrzunehmen, vielleicht nicht unbedingt auf einer psychologischen, auf einer biologischen Ebene genauso wahrzunehmen, wie Menschen das wahrnehmen. So, und da haben sie bestimmte Hirnzellen gesehen. Diese Hirnzellen heißen IC-Encoder, oder haben sie so genannt. Und die haben nur geleuchtet, wenn die optische Täuschung, Rheinländer, wenn die optische Täuschung gezeigt wurde, haben diese IC-Encoder geleuchtet, wenn echte Konturen gezeigt wurden, haben die Dinger nicht geleuchtet. So, das heißt, also schließen Sie, dass diese Musterergänzung, was ja eine optische Täuschung ist, nur visuelle Signale verstärkt und weiterleitet, wenn sie bestimmten Erwartungen entsprechen. Geht sogar noch weiter, diese IC-Encoder können sogar echte Halluzinationen machen, wenn man das will. Da kann man dann auch irgendwie Kranio, weiß ich nicht was, stimulieren.
Cool. Gibt es das schon nämlich als Droge für Menschen?
Ich habe auch schon gedacht, so, ach, das ist nicht schlecht. Hältst du einfach so, vielleicht so in der Handy.
Brille, die du aufsetzt, wo du high wirst.
So in der Handyleuchte. Hältst du an den Kopf? Nee. Was aber das eigentlich Interessante an dieser Arbeit ist, ist, sie haben gesehen, dass diese IC-Encoder von oben gesteuert werden. Normalerweise geht Reizverarbeitung ja so, der Reiz kommt an, meinetwegen im Auge, Sehzellen, tralala, geht halt durchs zentrale Nervensystem, kommt irgendwie im Gehirn an, das Gehirn macht daraus irgendwas. Bei diesen IC-Encoder-Zellen sieht es aber so aus, als würde das Gehirn den Zellen der unteren Ebene sagen, wie sie auf das, was da gesehen wird, zu reagieren haben, also praktisch ein Top-Down-Verhältnis. Und das finde ich eigentlich total faszinierend, weil letztendlich sagen die, dass bei optischen Täuschungen das Gehirn uns sagt, was wir gefälligst zu sehen haben.
Okay.
Ja. Schräg, oder?
Extrem schräg, ja.
Ja, in Mais.
Gut, ja, dann mache ich weiter mit in Eis.
Oh,
Und zwar geht es um den Saturnmond Enceladus, der ja voller Eis ist, wie wir wissen, ist einer von den Eismonden, also bedeckt von einer kilometerdicken Kruste aus Eis. Und wie wir auch wissen, unter dieser Eiskruste ist ein Ozean aus flüssigem Wasser. Das wissen wir, weil es Ritzen, Spalten in diesem Eis gibt, und aus diesen Spalten kommt Wasserdampf raus und Eiskristalle. Also wir wissen das, das sind diese so Geysire im Wesentlichen. Das haben wir gemessen, wir sind da mit Raumsonden hingeflogen und haben das gemessen. Wir sind sogar mit Raumsonden durchgeflogen durch diese Geysire. Die Raumsonde Cassini hat das gemacht. Die hat sich im Jahr 2005 lange mit Enceladus beschäftigt und ist genau über so eine Wolke aus Gas- und Eispartikeln geflogen, die da rausgestoßen wurde am Südpol des Enceladus. Und das hat man damals schon untersucht, war damals schon sehr spektakulär, aber wie so oft, wie in der letzten Geschichte, die ich auch gerade erzählt habe, es lohnt sich immer Daten aufzuheben, weil später kann man nochmal hinschauen und dann findet man mehr raus, als man damals rausfinden konnte. Und auch jetzt haben sie wieder entsprechende Neuauswertungen von Daten gemacht und sie haben die entsprechenden Daten untersucht, die wirklich frisch waren. Also man hat früher schon aus der Ferne quasi mit Teleskopen gesehen, okay, da sind so Partikel in der Nähe der Oberfläche und das ist Eis und das ist Wasserdampf und alles und da sind noch ein paar andere Moleküle dabei, aber man hat jetzt nicht gewusst, okay, ist das jetzt gestern rausgekommen, das Zeug? Ist das Zeug vor 100 Jahren rausgekommen? Das hat man nicht sagen können. Aber dann ist da eben Cassini hingeflogen und die ist wirklich direkt durch so eine Wolke durchgeflogen, die wirklich erst Minuten vorher aus dem Inneren des Monds gekommen ist. Da weiß man, okay, das Zeug ist frisch.
Das würde man ja gerne aufsammeln, zurück zur Erde bringen und mal richtig ins Labor geben, oder?
Genau, ja, aber gut, wenn die Daten, die konnten da schon auch entsprechende Daten sammeln und jetzt haben sie das wieder mit neuen Methoden untersucht und festgestellt, okay, ja, auch die, nicht nur das frische Zeug, sondern auch das alte Zeug, was man damals schon länger entdeckt hat, das kommt alles aus dem Ozean. Da ist man sich jetzt ziemlich sicher durch den Vergleich der frischen Daten mit den alten Daten. Und man hat es auch nochmal besser untersuchen können und festgestellt, okay, da sind nicht nur Eis dabei, da sind auch sehr komplexe Moleküle drin. Und diese komplexen Moleküle, die müssen dann logischerweise auch aus dem Ozean stammen von Enceladus. Und unter anderem hat man Pyrimidine nachgewiesen. Mhm. Weißt du, was Pyrimidine sind?
Das sind, nein.
Ja, ich habe es auch nicht gewusst, aber die Wikipedia mäßig hilfreich, eine Stoffgruppe von organischen Verbindungen, die zu den Heterozyklen, genauer Heteroaromaten zählen.
Mhm. Frag mich nochmal, was Pyrimidine sind.
Was sind denn Pyrimidine?
Keine Ahnung.
Ja, genau. Also Wikipedia ist großartig, aber ab und zu, es ist kein Lexikon, es ist kein Wissenschaftskommunikationsding im eigenen, aber man könnte sich wünschen, dass irgendwie der Einleitungssatz vielleicht ein bisschen verständlicher ist, oft bei wissenschaftlichen Themen. Egal. Es sind Moleküle, komplexe Moleküle, die unter anderem in unserer DNA wichtig sind. Also wir brauchen die in unserer DNA, wir brauchen sie für ganz viele andere Stoffe in unserem Körper. Das heißt, das ist was wichtig ist, auch wenn man sich mit Leben beschäftigen will und gehört zu den Grundbausteinen des Lebens. Und man hat das früher schon auf ein paar Asteroiden entdeckt, aber im Enceladus, da hat man es noch nicht gefunden. Und jetzt weiß man, okay, wir haben flüssiges Wasser. Wir haben offensichtlich irgendeine Energiequelle da am Meeresboden, weil sonst wäre das Zeug nicht flüssig. Hm. Das wird dann wahrscheinlich aus Gezeitenkräften, Wechselwirkung mit Saturn stammen und so weiter. Das heißt, wir haben Wasser, im Wasser ist es warm. Wir wissen, dass da Chemie stattfinden kann und wir haben komplexe Moleküle, die Vorstufe zum Leben sind. Das heißt, es ist eigentlich in Enceladus jetzt alles da, nachweislich, was da sein muss, damit Leben entstehen kann. Ob es wirklich entstanden ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass alles da ist, was es braucht, damit Leben entstehen kann. Und auch hier gilt, müssen hinfliegen, nachschauen. Und das tun wir auch. Es gibt Missionen. Es gibt für 2040 eine Mission der Europäischen Weltraumagentur, die zum Enceladus fliegen wird.
Wenn man all diese Komponenten hat, die man braucht, damit Leben entstehen kann, wissen wir eigentlich, was es noch braucht, damit Leben entstehen kann? Also was der Funke ist?
Nee, der weil das sonst entsteht. Könnten wir genau sagen. Also wir wissen halt, wir wissen, dass auf
der Erde Leben entstanden ist. Erschaffen, ah.
Ja, aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau, warum das Leben entstanden ist auf der Erde. Wir wissen nicht genau, warum es auf die Erde entstanden ist. Dies entstanden ist. Also wir wissen halt, weil wir das Leben sehen, das braucht Leben. Wenn das nicht da ist, kann es kein Leben geben. Ja, wenn kein Wasser da ist, kann es kein Leben geben. Wenn keine Energiequelle da ist, kann es kein Leben geben. Wenn die entsprechende Chemie nicht da ist, kann es kein Leben geben. Also wir wissen, was quasi notwendigerweise da sein muss. Und das ist halt da auf Enceladus. Ob es sonst noch was braucht.
Der fehlt noch, ne?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das da Gott zu kalt. Gesagt, da gehe ich nicht hin. Was soll denn da?
Genau. Ist ja furchtbar. Gibt's ja nicht mal Sitzgelegenheiten.
Ja, genau. Alles feuchter.
Feuchte, dunkel. Feuchte, dunkle Stehplätze. Wie im alten Fußballstadion. Chemie ist ein gutes Stichwort. Weil wir damit beim Joghurt sind. Joghurt ist ja nichts anderes als vergammelte Milch, nur dass man den Gammelungsprozess halbwegs kontrolliert, indem man weiß, welche Mikroorganismen da die Gammelei vornehmen. Und jetzt haben, ich weiß mal wieder nicht, woher die WissenschaftlerInnen kamen, die haben jedenfalls rausgefunden, dass man Joghurt auch unter Verwendung von Ameisen herstellen.
Ach ja, die Schlagzeile habe ich gesehen.
Kann. Ja, fand ich super. Ich habe so eine Schwäche für fermentierte, also ich habe eine Schwäche für Fermentation. Ich bin einfach nur zu faul und zu unorganisiert, um selber vor mich hin zu fermentieren. Darum fand ich das so interessant, das mal zu lesen. Also du hast ja, ne, hast Milchsäurebakterien, die machen dann, dass der Joghurt, also dass die Milch zu Joghurt wird und eben nicht giftig dabei wird. Weil normalerweise, wenn Milch so wegvergammelt, dann ist das nicht, das ist eher, man muss dann halt sich übergeben und von Joghurt muss man sich typischerweise nicht übergeben. Die haben dann gehört, dass irgendwo in Osteuropa das mit Ameisen gemacht wird und so. Und haben sich gedacht, bitte was? Sind hingefahren, haben sich das angeguckt, haben sich gedacht, ach guck, können wir ja mal versuchen im Labor nachzustellen. Haben sich Ameisen besorgt und zwar haben sie sich rote Waldameisen genommen und in Milch geworfen. Und haben festgestellt, dass eben die Milch- und Essigsäurebakterien auf den Tieren den Gerinnungsprozess der Milch unterstützen würden. Und zwar ist das unter anderem ein Fructilactobacillus sanfranciscensis. San Francisco. Ja, da müsste man auch nochmal genauer gucken, warum der so heißt. Ah, schade,
wahrscheinlich ist er halt benannt danach. Also ist,
kommt auch häufig in Sauerteigen vor. An dieser Stelle Grüße an Tobi Bayer, der dieses San Francisco Sourdough Bread. Ja,
dann kann er jetzt backt. Ameisen-Sauerbrot machen.
Genau. Was, stimmt, so mit Knusper. Ah, oh, guck mal, hast du ein Zwiebelbrot gemacht? Nein.
Ja, es gibt auch den Milbenkäse oder Madenkäse, da kann es auch Ameisenbrot geben.
Genau. Jedenfalls, also es sind einmal die Bakterien, die auf den Tieren wohnen, die diesen Gerinnungsprozess unterstützen. Und das andere ist, dass Ameisen selbst den Gerinnungsprozess unterstützen, und zwar über Ameisensäure. Also, die Ameisensäure schafft die richtige Umgebung, das nennt man beim Fermentieren Milieu, die richtige Umgebung für eben die Bazillen, die dann diese Fermentation durchführen, also die das Zeug halt vergammeln lassen, und zwar so, dass man hinterher nicht kotzen muss. So, außerdem produzieren die wiederum Enzyme, und die machen dann die Textur. Also ob der Joghurt jetzt stichfest ist oder flüssig, dafür sind Enzyme verantwortlich. Dann haben sie sich überlegt, mal gucken, was man mit den Ameisen alles machen kann. Haben die halt getrocknet, gefroren, geräuchert, keine Ahnung, was mit Ameisen alles war, gerieben, geschreddert und sonst was. Stellt sich raus, nur mit lebenden roten Waldameisen lässt sich Joghurt herstellen. Und sie fügen hinzu, und das will ich an dieser Stelle auch tun, don't try this at home, weil auf den Ameisen, da leben auch manchmal so Parasiten und Bazillen und so, die nicht ganz so gesund sind für den Menschen.
Tja, ja, ich hätte nicht vorgehabt, mit Ameisen was zu machen, aber ich finde es auch nicht, ich weiß schon, warum das so eine Schlagzeilen in allen Medien war, diese Meldung, weil es natürlich, Ameisen, genau. Das ist komisch, aber ja, ich meine, es ist jetzt bei genauer Betrachtung jetzt nicht fundamental ekliger als anderes Zeug, was wir machen.
Der Herr Söder, also der Wursticus Bavariae, ist schon kurz davor, eine Pressemeldung rauszugeben, dass er sich weigern wird, jetzt Ameisenjoghurt zu essen.
Ja, natürlich. Nur wenn Ameisen drin sind, sonst gilt's nicht. Sonst muss man es verbieten. Ja, noch eine schlechte Benennung. In Wurmlöchern sind keine Würmer drin, soweit wir wissen, aber trotzdem heißen sie so.
Sind Löcher drin?
Wissen wir auch nicht. Wir haben keine Ahnung von Wurmlöchern. Wir wissen nicht, ob es die Dinger gibt. Aber Nachrichten aus dem Bereich spektakuläre unbelegte Behauptungen. Es gibt die Behauptung, zumindest jetzt die wissenschaftliche Behauptung, ein wissenschaftlicher Fachartikel, seriöser Fachartikel, der behauptet, ein Gravitationswellenereignis aus dem Jahr 2019 könnte ein Wurmloch gewesen sein. Und nicht nur irgendein Wurmloch, sondern ein Wurmloch aus einem anderen Universum.
Mhm.
Ja, so ist das.
Warum muss es ausgerechnet ein Wurmloch gewesen sein können? Könnte es nicht auch irgendwas anderes gewesen sein?
Ja, natürlich. Also was da eigentlich passiert ist, war Folgendes. Also wir haben ja seit 2016 oder 15 war es sogar, Gravitationswellen nachgewiesen. Gab auch Nobelpreis dafür, zu Recht. Mhm. Und mittlerweile ist das ja fast schon Standard. Also was damals halt irgendwie dramatisch war, logischerweise das erste Mal, wir haben das erste Mal ein Gravitationswellenereignis gesehen und die kommen halt so gut wie immer davon, dass zwei schwarze Löcher miteinander kollidieren und verschmelzen, weil ja das Einzige ist, was ausreichend heftig die Raumzeit zum Wackeln bringt, dass wir das mit unseren Instrumenten nachweisen können in der richtigen Frequenz. Wir haben noch keine anderen Instrumente, die andere Ereignisse nachweisen können, die Gravitationswellen verursachen. Das heißt, wir messen fast immer kollidierende schwarze Löcher und das mittlerweile regelmäßig. Und 2019 hat man eben unter anderem ein Signal gemessen, das den schönen Namen GW1905-21 trägt, ist am 21. Mai 2019 beobachtet worden. Und man kann halt aus den diversen Eigenschaften der Gravitationswelle ableiten, was da miteinander verschmolzen sein muss. In dem Fall hat man rausgekriegt, okay, es war ein schwarzes Loch mit 85 Sonnenmassen und ein zweites schwarzes Loch mit 66 Sonnenmassen. Mhm. Das ist sehr massiv.
Üppig.
Das ist üppig. Also es ist größer, als wir üblicherweise schwarze Löcher beobachten, weil, das sind schon schwarze Löcher. Es gibt keine Sterne, bei denen am Ende nach der Supernova-Explosion, mit der sie ihr Leben beenden, ein schwarzes Loch mit 85 Sonnenmassen übrig bleibt. Also die müssen irgendwie so groß geworden sein und dann sind die verschmolzen und haben ein schwarzes Loch mit 142 Sonnenmassen gemacht. Ja, und wer sich fragt, ja, 85 plus 66 ist aber mehr als 142. Naja, es ist sehr viel Energie auch verschwunden, weil diese Energie gebraucht wurde, um die Gravitationswellen zu erzeugen. Also neun Sonnenmassen sind bei dieser Verschmelzung in Form von Gravitationswellen abgestrahlt worden. Also eine Energie, die neun Sonnenmassen entspricht. So, jetzt haben wir ein schwarzes Loch mit 142 Sonnenmassen und das ist an sich schon mal sehr, sehr bemerkenswert, weil das ist genau in diesem Bereich der mittelschweren schwarzen Löchern, Intermediate Mass Black Holes heißen die. Wir wissen, dass die Dinger geben muss, aber wir haben es jetzt quasi noch nie so auf der Form direkt beobachtet. Wir haben noch nie die Entstehung direkt beobachtet. Wir wissen, es gibt eben die kleinen stellaren schwarzen Löcher, die halt beim Kollaps eines großen Sterns entstehen. Und wir wissen, es gibt diese gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien, die Millionen bis Milliarden Sonnenmassen haben können.
Und alle Sterne einsaugen. Weshalb ja Galaxien auch so spiralförmig wie im Abfluss sich, das wissen die wenigsten.
Ja, zum Glück wissen das die wenigsten, weil es Quatsch ist. Was niemand weiß, ist, wie diese gigantischen schwarzen Löcher im Inneren der Galaxien entstehen. Also wir gehen davon aus, dass die halt irgendwelche Wachstumsprozesse sind. Galaxien verschmelzen miteinander, dann verschmelzen auch ihre schwarzen Löcher miteinander und so. Aber das muss alles ausreichend schnell gehen, weil wir wissen, dass diese schwarzen Löcher mit diesen großen Massen schon sehr früh im Universum waren. Das heißt, es muss auch diese mittelschweren schwarzen Löcher irgendwie geben, damit da ein bisschen was vorwärts geht mit dem Wachstum. Jetzt haben wir da halt mit diesem Nachweis erstmal so die Entstehung eines dieser mittelgroßen schwarzen Löcher gesehen, aber ich habe gesagt, auch die Ausgangsschwarzen Löcher, die waren eigentlich auch schon zu groß. Das heißt, auch die müssen eigentlich schon vorher verschmolzen sein. Das heißt, es ist nicht nur das erste Mal, dass wir beobachtet haben, wie so ein mittelgroßes schwarzes Loch entstanden ist, sondern wir haben auch quasi eine hierarchische Verschmelzung beobachtet. Also wir haben ein schwarzes Loch beobachtet, dass durch Verschmelzung entstanden ist und die Objekte, durch die es entstanden ist, die sind vorher auch schon mal verschmolzen. Also das sind schon mal alles sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse. Und was halt sehr interessant war, war, dass dieses Signal, das wir beobachtet haben, sehr, sehr kurz war. Und die sind fast alle kurz, weil wir können die Gravitationswellen erst dann messen, wenn sie wirklich, wirklich stark sind. Das heißt, wenn die schwarzen Löcher eigentlich kurz vorm Verschmelzen sind, die spiralisieren vorher auch schon umeinander, also die stoßen dann irgendwie zusammen und wir können halt erst den letzten Rest dieser Annäherung messen, weil erst da die Gravitationswellen stark genug sind. Aber in dem Fall war es noch kürzer als sonst. Und das so kurz, dass wir es eigentlich vorher messen hätten sollen, aber haben es nicht. Mhm. Und das ist halt das, was noch ein bisschen rätselhaft
okay.
ist.
Okay, und dann hatten sie alle dieses Star Trek oder ja doch Star Trek Bild im Kopf, dass das Wurmloch kurz auftaucht und dann wieder verschwindet.
Ja, naja, nein, das, so nicht, aber also wir haben halt, wir hätten es eigentlich früher messen müssen, als wir es gemessen haben. Gibt es natürlich Möglichkeiten, warum das so sein kann. Es kann sein, dass die vielleicht auf sehr, sehr lang gezogenen Bahnen unterwegs sind, dann sind sie halt sehr, sehr lang weit weg voneinander und erst ganz am Schluss, bumm, sind sie dann auf einmal nah beieinander. Das geht, da muss man sich überlegen, okay, wie kommen die auf so lang gezogene Bahnen, weil das machen die auch nicht normalerweise. Mhm. Kann man sich auch was ausdenken, wie das funktionieren kann. Da kann dann noch irgendwie ein drittes schwarzes Loch mit dabei sein, also irgendwie so ein supermassereiches schwarzes Loch und dann waren die da in der Umlaufbahn um das rundherum. Also das kommt man schon irgendwie auch mit konventionellen Erklärungen hin, wenn man das will. Aber dieses Forschungsteam aus China, glaube ich, die haben gesagt, naja, wir könnten uns auch überlegen, Wurmloch, die kann man mathematisch zumindest beschreiben, diese Objekte, also die halt wissen nicht alle, was ein Wurmloch ist in der Populärphysik und das reicht eh auch. Also halt irgendwie so ein Tunnel zwischen zwei Raumzeitpunkten, die eigentlich weit voneinander entfernt sind, aber man kann die halt dann ja mit entsprechenden schwarzen Löchern, die verbunden sind, miteinander verbinden. Also das kann man mathematisch beschreiben, aber beobachtet haben wir sowas noch nicht. Wir wüssten noch gar nicht, wie sowas entstehen sollte. Wir wüssten nicht, wie sowas stabil existieren sollte. Da braucht man nämlich komischen exotischen Materiearten, die negativen Massen haben und so weiter. Also mathematisch funktioniert es, physikalisch, keine Ahnung. Bis man
ja, ich will jetzt nicht einfach stänkern, ne? Aber
ja.
Warum haben die gesagt, dass das ein Wurmloch sein könnte?
Naja, die haben halt gesagt, okay, wir haben da etwas, was jetzt nicht ins normale Bild passt.
Und darum könnte es ein Wurmloch sein.
Wir gucken mal, wenn wir da jetzt in diese, vereinfacht gesagt, Maschine, die uns sagt, wie Gravitationswellen entstehen. Mhm. Das ist halt eine mathematische Maschine, da sage ich, okay, hier ist ein schwarzes Loch mit Masse X, ein schwarzes Loch mit Masse Y und dann kommt die Gravitationswelle raus. Jetzt stecken wir in diese Maschine ein Wurmloch rein und gucken, was da rauskommt. Und
da kommt ungefähr dasselbe raus.
Ganz genau, ja. Wenn da wirklich so ein Wurmloch quasi entstünde, dann bringt es auch die Raumzeit zum Schwingen und offensichtlich, wie diese Forschungsarbeit sagt, auf die Art und Weise, die wir beobachtet haben. Und in dem Fall ist quasi, ich zitiere jetzt mal den Zeitungsartikel hier, weil der Kanal des Wurmlochs einfach ein gekrümmtes Stück Raumzeit ist, können sich dort im Prinzip Gravitationswellen bewegen wie in der Raumzeit außerhalb. Doch weil das Wurmloch sich erst bei der Verschmelzung der schwarzen Löcher in einem anderen Universum bildete, bleibt das Signal der Phase davor unsichtbar und nur das Nachschwingen nach der Verschmelzung ist zu sehen. Das heißt, die haben gesagt, irgendwo anders, in einem anderen Universum ist das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Zwei schwarze Löcher sind miteinander verschmolzen und dadurch bei der Verschmelzung hat sich ein Wurmloch gebildet, das in unser Universum führt und in unserem Universum hat es dann halt die Gravitationswellen verursacht und weil wir das davor im anderen Universum nicht mitbekommen haben, sehen wir halt nur da dieses ansatzlose Auftauchen von Gravitationswellen. Das ist deren Hypothese, funktioniert mathematisch, ja, wie gesagt, physikalisch, keine Ahnung.
Ich wollte gerade sagen, jetzt
Schlagzeilen.
Brauchen wir noch ein Experiment dazu.
Genau.
Erzeugen Sie, Schneidereit, erzeugen Sie mal Energie.
Ja.
Und Masse.
Genau.
Bitte. Mit Licht kann man auch noch ganz andere Sachen machen. Man kann mit Licht nämlich bleichen. Du kennst das, wenn du so ein weißes Hemd hast und viel geschwitzt hast zum Beispiel oder Sonnencreme benutzt hast oder sowas, hast du hinterher gerne gelbe Flecken oder gelbliche Flecken auf deinem Hemd und die kriegst du nicht wirklich raus. Diese Flecken kommen aus Fettsäuren, aus Ölsäure und diese Fettsäuren und Ölsäuren, die sind in ebenso Hautpflegeprodukten, die sind in Talg drin, die sind in Schweiß drin. Pigmente können das auch, Beta-Carotin kann das, also Orangen, Tomaten, Karotten, also wenn du dir das Zeugs aufs Hemd machst, ist ja auch sehr schwer rauszukriegen und typischerweise macht man das mit irgendwelchen Spezialreinigern, ich habe so ein Zeug, das heißt Oxy, das kann man da drauf schmieren, ein bisschen feucht machen und dann brodelt das so vor sich hin und dann schmeißt du in die Waschmaschine und meistens gehen diese Flecken dann wieder raus. Wenn das jetzt nicht gerade ein einfarbiges weißes Hemd ist, dann gehen auch andere Farben gerne mal raus, wenn ich so eine chemische Keule drauf werfe. Und in Japan haben sich ein paar Ingenieure jetzt angeguckt, wie man das vielleicht anders machen könnte und benutzen sichtbares blaues Licht in Kombination mit Luftsauerstoff als Oxidationsmittel und haben damit einen Fotobleichprozess erzeugt. und verzichten halt völlig auf chemische Oxidationsmittel, also auf chemische Keulen, die ja in normalen Bleichmethoden halt drin sind und entsprechend umweltschädlich auch sind. Das heißt, was sie da machen oder was sie da versuchen zu machen, ist ein nachhaltiger Prozess. Bleichmittel, ist ja jetzt kein Bleichmittel, ist eine Bleichmethode, eine nachhaltige Bleichmethode auf versiffte Klamotten anzuwenden. Und es funktioniert sogar mit hartnäckigen Flecken, wenn man eine hochintensive blaue LED darauf strahlt. Was sie allerdings auch noch nicht sicher wissen, also das, was ich zum Beispiel bei normalen Bleichmitteln schon weiß, was sie nicht sicher wissen, ist, ob das eventuell auch von Nachteil für die restlichen Farben auf den Textilien sein könnte. Da brauchen wir mehr Forschung.
Da brauchen wir mehr Forschung und wir brauchen neben der Forschung auch Wissenschaftsvermittlung und das ist meine letzte Geschichte für heute. Wir brauchen mehr Wissenschaft und wir brauchen mehr Wissenschaft auf dem Land.
Mhm.
Ja.
Okay.
Nein, das ist die Schlagzeile eines Artikels und das Haupt, wie nennt man das, die Haupt-Takeaway eines Vortrags, den ein gewisser Michael John Gorman oder Michael John Gorman, weiß gerade nicht, wo der herkommt, gebürtiger Ire, dann ist es ein Michael John Gorman, aber der hat viel in Deutschland gearbeitet, der war Naturkundemuseum Bayern, hat den Lehrstuhl für Life Science an der LMU München gehabt und so weiter und ist vor einigen Jahren zum MIT in Cambridge gegangen und ist dort Direktor des MIT-Museums, also er ist Wissenschaftler und noch dazu Wissenschaftsvermittler, also hat viel mit Museen und so weiter gearbeitet. Mhm. Und der war vor kurzem in Österreich und hat dort einen Vortrag gehalten und zwar als das neue Besucherzentrum Vista des Institute of Science and Technology in Niederösterreich. Also das ist so eine wichtige Uni, Elite-Uni, hat man früher gesagt. Jetzt sagt man es nämlich so oft, damit es nicht so schnöselig klingt. Aber ja, da hat Österreich vor einigen, was machen wir das, ungefähr 10, 15 Jahren, hat gesagt, wir bauen uns jetzt hier eine neue Uni hin und dann gewinnen wir ganz viele Nobelpreise. Und das haben sie gemacht. Und das ist ein nettes Forschungsinstitut. Da sind auch sehr viele wichtige Forschende dort. Die haben viel Forschung, wenig Lehre. Das heißt, die können sich ganz auf die Forschung konzentrieren.
Haben sie dann auch die vielen Nobelpreise bekommen?
Ja, die haben jetzt, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie viele, ich glaube, sie haben noch keine Nobelpreise bekommen bis jetzt, bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht täusche ich mich auch, aber Österreich kriegt ja generell noch nicht so viele Nobelpreise. Jedenfalls, das gibt's und die haben jetzt dann auch ein großes Science Experience Center gebaut, Vista heißt es, und das ist vor kurzem eröffnet worden und im Rahmen dieser Eröffnung war der in Wien und hat da einen Vortrag gehalten. Und da gibt es einen Bericht dazu, gibt auch einen Radiobericht, kann man alles verlinken. Und da fand ich eben interessant, dass hier Michael Gorman gesagt hat, dass es ein Problem ist in der Wissenschaftsvermittlung, in der Wissenschaft, dass die halt nicht so dezentral stattfindet, wie sie sollte. Er nennt das die Rache vom Land. Und ich zitiere jetzt wieder aus dem Text, weil ich seinen Vortrag leider nicht gehört habe. Ich war nicht dabei. Ich kann jetzt nur da zitieren, was der ORF drüber geschrieben hat. Er hat gesagt, die Zeit der großen Museen ist angezählt, meint Gorman. Die Wissenschaftsvermittlung der Zukunft müsse dezentraler und am Land stattfinden. Besonders die Landbevölkerung habe man global gesehen in den vergangenen Jahrzehnten verloren. Viele Menschen fühlen sich entfremdet von der Wissenschaft. In gewissen Milieus wird der Wissenschaft als etwas Elitäres, Verstecktes wahrgenommen und das nennt er die Rache vom Land, weil es da eben eine Kluft gibt eben zwischen den urbanen und ländlichen Zentren und die vom Land fühlen sich generell abgehängt, sowieso aus vielen Dingen und Wissenschaft ist ja auch steuerfinanziert, das heißt, man muss auch das Vertrauen der Landbevölkerung haben und er schließt, oder hier mein Teil schließt jetzt, den ich hier vorlese mit dem Satz von ihm, je mehr wir uns darauf konzentrieren, die breite und oft ländlich geprägte Masse wieder an die Wissenschaft heranzuführen, desto besser. Und da stimme ich vollkommen zu, es ist nur schwierig.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja jetzt schlecht Museen irgendwo in die Pampa bauen. Das kann funktionieren. Klar, so Himmelsscheibe ist ja so ein Beispiel, wo es durchaus funktioniert. Aber das ist halt auch ein derartiges Leuchtturmding. Das ist derart einzigartig, dass man halt auch gerne mal den Umweg fährt oder gezielt sogar dahin fährt, mehrere Stunden. Aber das funktioniert ja jetzt nicht mit dieser, ich sag mal, so alltäglichen Wissensvermittlung oder alltäglichen Wissenschaftsvermittlung, da irgendwie Museen hinzustellen. Da müsste man sich, glaube ich, schon andere Sachen überlegen.
Genau, da redet er auch drüber.
Und Citizen Science und sowas.
Ich finde das halt interessant, dass das jetzt gerade im Rahmen dieser Eröffnung von dem Vista ist, weil das Vista ist eben Teil des ISTA, das ISTA, ich weiß gar nicht, die wollen immer, dass man es auf eine bestimmte Art ausspricht, aber und das war eben genauso ein Ding, dass das IST, das steht nicht in Wien, ja, sondern das ist in Niederösterreich am Land, in Klosterneuburg, das ist jetzt nicht weit weg von Wien, aber es ist nicht Wien, es ist am Land, es ist eine kleine Stadt, wo das steht, und in der kleinen Stadt steht es auch nicht zentral, sondern ein bisschen außerhalb. Das heißt, es ist nicht so einfach dahin zu kommen. Ich war da schon mal, du kannst mit dem Zug dahin fahren, aber dann von dort drauf, ja, da gibt es auch so Shuttlebusse, aber es ist jetzt nicht unbedingt so einfach dahin zu kommen. Und es ist schwierig.
Ja.
Und meine Frau war da auch mal eine Zeit lang, die hat eine Zeit lang mal gearbeitet und die hat auch gemeint, also von, wenn du jetzt von Baden, was eigentlich in der Nähe von Wien ist, also da wo wir leben, dahin willst, das war, wie gesagt, öffentlich, hätte sie, glaube ich, irgendwie 2 Stunden hinfahren müssen. Selbst, also über Wien halt, weil es da um das zuerst nach Wien und von Wien dann darüber und dann noch mit dem Shuttlebus irgendwo darauf. Und selbst, wenn sie mit dem Auto gefahren, aber selbst da hat sie über 1 Stunde gebraucht mit hin für eine Strecke von, weiß ich nicht, 50 Kilometer, weil das hat irgendwie so komisch fahren. Das habe ich gemeint, man muss eben, was ich eigentlich hinaus will, ist, man muss, behaupte ich jetzt, wenn man so Wissenschaft am Land plant, halt auch die, man muss die Infrastruktur mitplanen, man muss das Zugängliche mitplanen.
Ja.
Wenn es jetzt zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, in Wien am Naturhistorischen Museum, am Kunsthistorischen Museum, dieser Platz, wo wirklich jeder Tourist durchgeschleppt wird, in Wien, diese beiden großen Museen gegenüber, alle gehen da rein. Wenn es da einen Stand gibt, einen Schalter gibt, wo du sagst, hier, alle 30 Minuten fährt der Autobus, der Shuttlebus zum Vista in Klosterneuburg. Da gibt's coole Sachen. Hier kauft ihr ein Ticket. Da hinten fährt der Bus ab, steig ein. Du bist in 30 Minuten dort. Kannst du dir das anschauen und dann bist du wieder zurück. Und zwischendurch kannst du noch irgendwie Wien anschauen.
Außerdem haben wir den originalgetreuen Nachbau des Café Havelka neben diesem Vista gebaut, damit du auch irgendwie ein authentischeres.
Ja, aber irgendwie sowas. Also wenn es sowas gäbe, ja, dann weiß nicht, vielleicht ist es eine blöde Idee, aber irgendwie, irgendwie sowas muss man mitdenken. Und,
aber ich glaube, was du auch mitdenken musst, also Infrastruktur schön und gut, also An- und Abtransport oder An- und Abreise schön und gut. Wenn du aber, ich sag mal, solche Forschungseinrichtungen oder tatsächlich auch Museen in so ländliche Regionen stellst, du brauchst eben auch Personal in und an und um diese Museen herum. Und diese Leute musst du ja auch irgendwie ködern. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, naja, Holger, das Deutsche Institut für vergleichende Podcast-Forschung sucht einen Professor und wir hätten gerne, dass du diesen Job übernimmst. Ach, übrigens, das Ding ist in, keine Ahnung, Horstdorf, Sachsen-Anhalt. Ja? Dann weiß ich ganz genau, ja, das ist ganz fein, weil in Horstdorf, Sachsen-Anhalt, da kann ich ja nicht mal einen Kaffee trinken gehen. Und falls ich das doch kann, dann ist das garantiert nicht der Kaffee, der mir schmeckt. Das heißt, ich stelle mir das wie ein fast unlösbares Ding vor, weil irgendwomit musst du anfangen. Und wenn du mit der Institution anfängst, wo kriegst du die Leute für die Institution her? Wenn du, wenn du mit dem originalgetreuen Nachbau des Café Havelka anfängst, wer soll denn da, ne? Also du musst halt aber witzig subventionieren, weil da geht ja keiner Kaffee trinken. Weil die Leute, die da wohnen, werden auch sagen, ja, ich kann mir einen Kaffee auch zu Hause trinken.
Also es geht, das ist ja auch, das sagt auch Gorman in seinem Vortrag, es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass du jetzt überall Museen ins platte Land klotzt, sondern dass du andere Konzepte auch der Wissenschaftsermittlung mitdenkst. Und das hat, glaube ich, auch, das war, glaube ich, auch etwas, was das IST früher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Die haben Forschende quasi zu sich dahin geschickt, wo sie herkommen. Also geh zurück, geh dahin, wo du herkommst. Also ins Dorf, wo sie herkommen, und dort sind die halt dann im Wirtshaus, im Dorf, im Veranstaltungszentrum, im Dorf, wo auch immer Wald war, sind die gesessen und haben halt dann dort erzählt von dem, was sie jetzt machen. Das war natürlich interessant jetzt für die Menschen dort, weil die sagen, okay, der kennen den vielleicht noch von früher, wissen, okay, das ist einer von uns und der ist jetzt hier der große Professor, die große Professorin so und so anderswo und hat da mega Sachen erforscht, und dann hat man quasi das wieder zurück ins Dorf gebracht. Das fand ich ein interessantes Konzept, dass man wirklich so sagt, geh mal dahin, wo du herkommst, wenn du jetzt nicht gerade aus Berlin kommst oder sowas, aber geh mal dahin und halt dort einen Vortrag über das, was du so machst. Also das fand ich ein schönes Konzept. Das kann man vermutlich auch ohne diesen persönlichen Bezug machen, dass man ja halt einfach so durchs Land zieht, so wie der fahrende Zirkus, und so sein Zelt hier aufschlägt und da was macht, machen auch viele. Und
also, meinst du zum Beispiel ein auflassbares Planetarium?
Zum Beispiel sowas, ja. Das ist ja auch, war ja eins von Ruth, die das aufblasbare Planetarium betreibt, unsere Podcast-Kollegin, war auch von Anfang an ihr Konzept, dass sie mit dem Ding da hingehen kann, wo es sonst keine Wissenschaft gibt. Und das macht sie auch auch damit.
Was ich ja auch noch extrem interessant fände, ist, das komme ich gerade drauf, weil ich vor Jahren, ich weiß nicht, einige Jahre her, habe ich mal im Rahmen des mittlerweile eingestellten Resonator-Podcasts mit Chris Kaiber gesprochen. Der betreibt eigentlich Forschung zur Lichtverschmutzung. Und wir haben halt so über Licht gesprochen und wie die das machen mit Satelliten, also Fernerkundung, gucken, ob die Erde heller oder dunkler wird. Seltsamerweise wird sie, was hat er gesagt? Seltsamerweise wird sie dunkler, obwohl mehr Licht eingeschaltet wird, weil der Satellit kein blaues Licht oder so ähnlich sehen kann. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat der gesagt, das Problem ist, wir haben dann auch über Lichtverschmutzung geredet, und der sagte, das Problem ist, dass wir im Grunde unsere Straßenbeleuchtung komplett falsch machen. Wir beleuchten unsere Straßen komplett, obwohl das eigentlich unsinnig ist. Es würde völlig reichen, nur Kreuzungen zu beleuchten, weil da werden Leute überfahren, beziehungsweise werden die Straße überqueren. Autos, die über die Straße fahren, haben sowieso Licht. Das heißt, wir müssen die Straßen gar nicht so beleuchten. In diesem Gespräch, sagte er dann auch, und diese ganzen Lichtkonzepte, die es neu gibt, die probiert man am besten auf dem Land aus. Mhm. Weil da ist Platz, da kann man das mal machen, da greifst du nicht so tief in irgendwelche Infrastrukturen ein und sowas. Und gleichzeitig würdest du damit halt auch die Provinz an der Forschung beteiligen, beziehungsweise nicht nur das, sondern du würdest, wenn da dann neue Beleuchtungskonzepte für unsere Siedlungen bei rauskommen, wäre halt die Provinz dasjenige Ding gewesen, wo die Innovation herkommt, also quasi der Treiber dieser Innovation gewesen, wenn man so will. Ich könnte mir vorstellen, dass man das so machen kann, dass man sagt, wir forschen an der Provinz für alle.
Ja, also es gibt ganz viele Ansätze und das Fazit ist, es braucht halt mehr. Es braucht halt viel, es braucht auch da mehr Kreativität und wenn man die Kreativität hat, dann kann man sich überlegen, wie man das ein bisschen mehr aufs Land bringt. Also wenn das Land zuhört, könnt mich gerne einladen zu einem Vortrag, ich komme dann gern.
Ja, ich auch. Ich kann sehr gut vortragen über Quantenmechanik und
sehr gut.
Wurmlöcher.
Elektronik.
Genau. Mathematik habe ich auch so ein Faible für. Ich habe auch noch einen. Die TU Wien hat ein Forschungsprojekt getrieben mit ein paar anderen Unis noch, und zwar Wärme zu speichern. Das Problem ist ja, im Sommer ist es sehr, sehr warm, im Winter ist es sehr, sehr kalt und man würde ja eigentlich gerne so ein bisschen wie die Schildbürger die Wärme aus dem Sommer in Säcke packen, mit in den Winter nehmen und damit dann die Wohnung beheizen. Was sie sich haben patentieren lassen jetzt an der TU Wien ist ein thermochemischer Wärmespeicher.
Ist einer der Leute, die da mitarbeiten, ein gewisser Peter Weinberger?
Da muss ich jetzt gerade mal in den Artikel gucken. Kann natürlich sein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer davon
das ist. Schau mal gerade. Weinberger. Steht nicht, Forschungsleiter ist Franz Winter. Steht nicht im Artikel.
Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Peter Weinberger mit dabei ist, weil der arbeitet an der TU Wien und beschäftigt sich mit chemischen Speichermethoden und hat sich vor kurzem was patentieren lassen.
Ah, ist ja witzig. Vielleicht ist es das. Also es ist ein thermochemischer Wärmespeicher, der eigentlich total simpel ist. Die haben Salzhydrat, das ist ein Thermoöl, sagen sie, und einen, Achtung, komplexen Reaktor. Ich habe da nicht weiter nachgeguckt, weil wenn da steht komplexer Reaktor, verstehe ich das sowieso nicht so ganz. Aber immerhin steht im Artikel, er besteht aus Zylindern, Kabeln und Rohrleitungen.
Ach, wer hätte das gedacht?
So, also Salzhydrat, ein Thermoöl und ein komplexer Reaktor. Dieses Salzhydrat, also Salzhydrat, das ist Salz, in dessen Kristallstruktur Wassermoleküle eingefügt werden. Das Thermoöl ist die Trägerlösung für das Salzhydrat. Wird diesem Ding Wärme zugeführt, dann spaltet sich das Wasser aus dem Salzhydrat ab. Packt man also dann das wasserlose Salzhydrat, nimmt man das wasserlose Salzhydrat und schüttet da Wasser drauf, dann setzt das Zeug die Wärme wieder frei. So, dieser Energieträger ist nachhaltig, ist ein Kreislauf-Energieträger, der geht nicht verloren. Ja, das heißt, hast dein Kasten, da ist dein Salzhydrat drin und dann machst du halt pft, 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 und das ist halt immer das Salzhydrat. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass Wasser rein, Wasser rauskommt und dabei Energie halt frei wird oder eben aufgenommen wird. Und jetzt kommt's. Sie sagen, bei guter Lagerung sei die Wärme selbst nach Jahren bis zu Jahrzehnten wieder abrufbar. Die Überschrift des Artikels lautet: Wärme über Jahrzehnte verlustfrei speicherbar.
Das ist doch gut.
Das ist das nicht, das ist die, also ich finde das eine der wahnsinnig guten Nachrichten der letzten Wochen und Monate, ehrlich gesagt. Also stell dir das mal vor, wir würden das
ja,
das klingt jetzt so, also komplexer Reaktor. Keine Ahnung, wie komplex, keine Ahnung, wie groß, keine Ahnung, ob das nicht auch mit russischer Industrietechnik herzustellen ist. Aber allein die Vorstellung, sowas möglicherweise in Form eines Wärmespeichers im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung haben zu können, finde ich total wahnsinnig.
Ja,
also das Ding zieht einfach Wärme aus deiner Umgebungsluft. Was idealerweise so wäre, zieht Wärme aus deiner Umgebungsluft, kühlt vielleicht sogar deine Umgebung oder deinen Raum, dein Haus noch ein bisschen ab. Und sobald es kälter wird, tröpfelst du da Wasser rein und es wird warm im Haus. Ich finde das irre.
Ja, das ist auch irre, was daraus gefunden wird. Also ich glaube, das wird dann, wenn wir mal es schaffen, den Widerstand der fossil
sagte Fans er am Tag des bundesdeutschen Autogipfels im Kanzleramt.
Ja, das Problem ist halt, es muss halt irgendwie dieses ganze, die Beharrungskräfte müssen irgendwann mal überwunden werden, dass wir das ganze coole neue Zeug anwenden können. Aber wenn das mal geschafft ist, wenn wir diese, um an den Anfang zurückzukommen, wenn wir diese Barriere durchtunnelt haben, dann steht uns eine strahlende Zukunft bevor.
Und überall Sitzgelegenheiten.
Ganz genau.
Kommen wir zur Werbung.
Ja, wir haben gar nicht so viel zu bewerben. Es gibt die neue Science Buster Show, die nächste Woche am 16. Oktober Premiere haben wird. In Wien. Mhm. Ist vermutlich schon ausverkauft.
Ich hätte nicht gekonnt.
Am 23. spielen wir es nochmal in Wien, ist vermutlich auch schon ausverkauft. Und danach spielen wir es in diversen anderen Locations, vorrangig erstmal in Österreich, Linz, Graz und so weiter. Irgendwann sind wir in München. Es gibt ein neues Science Buster Buch, da können wir auch mal drüber reden. Das heißt Ausrufzeichen.
Ja, also, da können wir gerne drüber reden, aber du machst das ja dann immer so, dass du immer so anteaserst, was da für interessante Erkenntnisse sind. Das ist ja, du musst halt das Buch lesen.
Ja, nein,
du enttäuschst mich, Flo.
Ja, ich kann es auch ein bisschen spoilern, aber.
Okay, dann machen wir Sondersendung.
Ihr könnt auch am 25. November nach München kommen ins Haus der Kunst. Da sind Martin Puntigam und ich und stellen das Buch vor. Und wenn ihr sagt, nee, München fahre ich nicht hin, dann kommt am 14. Oktober zur Thalia in Wien-Mitte, da stellen wir es auch vor. Oder am 12. November zur Buchmesse Wien, da stellen wir das Buch auch vor. Und in jeder Science-Buster-Show stellen wir das Buch vor und schaut auf die Science-Buster-Homepage, da gibt's Termine. In Deutschland sind wir auch irgendwann nächstes Jahr mit der Show, also wir sind viel unterwegs. Und ich bin noch unterwegs mit Sternengeschichten live im Dezember. Kommt bitte gerne nach Essen, Dortmund oder Düsseldorf. Am 10., 11. und 13. glaube ich, ist es. Schaut sternegeschichten.live, schaut die Termine an, gibt es auch Österreich-Termine. Aber im Dezember um den 10., 11., 12., 13. rum bin ich in Essen, Dortmund und Düsseldorf. Kauft das Sternegeschichten-Hörbuch, lernt was über Quanten und sucht euch Sitzgelegenheiten, wenn euch die Beine wehtun.
Die Wissenschaft vom Ende. Sehr schön.
Genau.
Gibt es auch um den Tod?
Ja, kommt auch vor.
Der Tod kommt auch vor. Der Tod lauert überall.
Genau.
Florian, ich danke dir.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Redet, ist nicht tot.